Jana, du verpasst deine Lieblingssendung gerade, oder?
Ja, The Voice of Germany läuft gerade und ich muss jetzt hier sitzen und aufnehmen.
Du musst gar nichts. Warum ist das denn jetzt gerade in dieser Staffel so ein Phänomen? Also gefühlt der halbe Cast von Fernsehen für alle schaut es und dann muss es ja eigentlich auch was für die Allgemeinheit sein.
Die Coaches sind super, die ergänzen sich gut. Ronan Keating sieht super hot aus. Und da lohnt sich das Einschalten halt einfach schon mal, muss man sagen. Ja, also die ergänzen sich gut, die KandidatInnen sind halt auch super. Es gibt halt auch viele Neuerungen diese Staffel. Es könnte dazu kommen, dass nachher ein Coach ganz ohne Talent dasteht und ohne Talent ins Finale einziehen müsste.
Bei welchem Coach hoffst du, dass sein Team pleite geht quasi?
Oh, eigentlich bei keinem. Am Anfang war ich ja nicht so der Fan von Team Giovanni.
Ja, also Anni hat gesagt, ich habe ja auch ein paar Folgen jetzt mit ihr erzwungenermaßen auch geschaut. Und sie hat immer gesagt, da sind die langweiligen Talents dabei, weil die so alt sind. Also er hat das älteste Team und alle so komische Musikrichtungen teilweise.
Giovannis Team ist immer noch besser als die letzte DSDS Top 10.
TV for everyone, we really love TV.
Und damit sind wir in der Folge. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Das ist der Podcast, den ihr wieder richtigerweise angeklickt habt in dieser Woche. Und in dieser Woche, ja, sind wir langsam am Ende des Sommerhauszyklus und kommen langsam im Herbst an, was ja seit einem Jahr mittlerweile automatisch mit Promi Big Brother einhergeht. Und über diesen Wandel spreche ich heute mit der lieben Jana. Hallo.
Hallo, ich bin schon ganz aufgeregt. So viele spannende Dinge, die auf einmal passieren im Fernsehen.
Ja, absolut. Wir haben heute auch so eine kleine Rubrik und sonst so, weil heute quasi auch so ein leichter Umbruch, wie gesagt. Nicht nur Promi Big Brother geht los, Forsters Rampensau, Bachelor in Paradise läuft schon natürlich, Temptation Island läuft und so weiter. Also wir müssen eh mal schauen, was unser großes Hauptformat sein wird jetzt dann. Aber ich denke mal, die Antwort ist natürlich klar mit Promi Big Brother. Wir beginnen trotzdem noch mit dem Sommerhaus der Stars. Wir bleiben im sommerlichen Gewand noch, lassen den Anorak noch einen Anorak, ne? Die Jacke.
Das ist auch so ein Boomer-Wort irgendwie.
Der Anorak. Ich weiß auch nicht, warum der gerade. Aber der Anorak ist für mich auch so ein Aldi-Nuller-Jahre. Ich bin um 7 Uhr schon im Laden und probiere irgendeine Plastikjacke an. So, daran erinnert mich das auch. Ich habe wirklich, ich war so ein Aldi-Kind. Also ich war wirklich so ein Aldi-Kind, wo ich auch die Winterschuhe, die ja jetzt auch wieder zum Einsatz kommen, also einfach nur so zwei Plastikklötze mit Löchern drin, das waren immer diese Aldi-Schuhe und die man dann immer anprobiert, ob die einem passen, während die noch zusammengeschweißt sind. Also ich kann mich noch an ganz viele Donnerstag ist immer ein neuer Tag bei Aldi, glaube ich. Ne?
Ja.
Donnerstag vor der Schule. Anprobieren von Schuhen bei Aldi, wo man dann eben nicht gehen kann, einfach wie man im normalen Schuhladen das machen könnte, sondern wo man so zusammengeschweißt so dasteht und man so, ja, passt ungefähr, genau, und jetzt gehen wir wieder mit so 50 anderen Kleinkindern. Ich weiß auch nicht, wie wir jetzt darauf gekommen sind, aber auf jeden Fall.
Man hat aber immer so eine schöne Schneise der Verwüstung dort hinterlassen. Also wenn man später, es ist ja heute teilweise, ich weiß nicht, ob es bei Aldi immer noch so schlimm ist, ich sehe es halt häufig bei Lidl, weil Lidl ja jetzt so viele Promi-Kollektionen hat mit Silvi Mais, Unterwäsche und Heidi Klum Klamotten und ich glaube
Jochwein.
Ja, Sophia Tomalla hatte, glaube ich, eine Beauty-Linie, die es da mal gab. War das Sophia Tomalla? Ich weiß, ich glaube schon. Und wenn man dann mal abends zufällig in Lidl geht, dann sieht man immer nur so in der Mitte, sieht aus, als wäre da sonst was passiert, weil die ganzen Verpackungen liegen auf dem Boden, hingeschmissen, die Klamotten, da sind schon, haben schon drei Kinder sich drin übergeben und alles ist wild verteilt und dann ist da immer noch so eine Person, die verzweifelt daran wühlt und hofft, den Pullover in der richtigen Größe zu finden, obwohl irgendwie nur noch so ein halber Pulli da ist. Den anderen Pulli, die andere Hälfte hat schon jemand mitgenommen. Also es ist ein skurriler Anblick und ich kann mir vorstellen, ich glaube, das war früher bei Aldi morgens um 7 ähnlich. Ja. Also ich verbinde Aldi morgens um 7 eigentlich immer nur mit, es gibt irgendwelche Computer-Hardware.
Aber vielleicht können wir heute ein bisschen die Sommerhausstars in Lidl oder Aldi einsortieren. Also,
oh ja.
Das ist die Überleitung, die wir gebraucht haben. Idee. Also Alex, für dich Lidl oder Aldi?
Ich glaube, Alex der würde schon wahrscheinlich zu Lidl gehen, weil Penny hat ja häufig noch so den trashigen Vibe so ein bisschen.
Ich merke gerade, wie krass supermarktig wir heute sind. Wir sprechen natürlich später noch über die Promi Big Brother Penny Challenge.
Stimmt. Ja, genau. Und dann habe ich gerade gesagt, sorry ProSieben, ich meine natürlich nicht, dass Penny trashig ist. Ich meine nur, dass Penny einen trashigen Ruf hat in manchen Gegenden. Und ich kann mir vorstellen, dass Alex sagt, der so, nee, ich bin halt mich dafür für zu gut. Ich gehe in Lidl, weil der hat guten High-Protein-Skier.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, die Hauptsache für Alex. Also alles, was High-Protein ist, was ja mittlerweile eh in den Supermarktregalen nicht mehr wegzudenken ist. Also sämtliche Produkte in High-Protein-Form, obwohl teilweise gar keine Proteine drin sind. Also Alex sehe ich auch da und da sehe ich auch Lidl ein bisschen vorne bei den High-Proteinen. Überhaupt beim ganzen Thema vegan und so weiter auch. Also so neue Food-Trends und so ist auch Lidl ein bisschen vorne, finde ich, vor Aldi. Vanessa dahingehend ist aber, ja, die kommt mir nicht so anspruchsvoll rüber. Vielleicht ist das, was die beiden noch nicht so ganz auf eine Wellenlänge bringt. Ich glaube, sie ist ein Aldi-Girl.
Ich glaube, Vanessa ist so eine, die sagt, wir können doch auch genauso gut im Aldi einkaufen gehen, Schatz, weil das sind genau die gleichen Hersteller. Musst du mal hinten drauf gucken, da siehst du, das wird alles hergestellt von Kraftfoods oder so. Und wir können genauso gut dahin gehen, wenn Alex darauf pocht, nein, die Sachen bei Lidl sind besser. Und hast du mal die Proteinwerte verglichen von dem Pudding und dem Pudding? Und Vanessa sagt, komm, jetzt für das eine Gramm müssen wir ja nicht extra jetzt 2 Kilometer weiter zu Lidl fahren. Und das sehe ich da schon, da sehe ich die beiden schon bei einem großen Streit.
Ja. Ja, vor allem, sie ist ja auch lebensunerfahren und kann das hinten gar nicht mit den ganzen Nährwerten so gut vergleichen wie er. Von daher völlig richtig auch, dass er sich da nicht drauf einlässt, weil sie eine vermüllte Göre ist. Aber ja, wir gehen lieber mal rein in die tatsächliche Folge 10 und 11. Wir müssen sagen, wir spoilern hier natürlich und spoilern vor allem in dieser Woche das Gewinnerpaar. Also wir haben ja jetzt soweit alles geguckt, dass wir das auch sagen können. Einzig nächste Woche dann noch das große Wiedersehen. Mal gucken, inwieweit wir darauf eingehen noch. Also wer noch nicht so weit ist, der sollte schleunigst erstmal gucken und dann wieder hier reinkommen gerne. Ja, es ging los mit dem Auszug von Pia und Siko, nachdem sie dann noch eine Nacht widerwillig mit Champagner vertröstet wurden und dann erst am nächsten Tag ausziehen durften und so weiter. Und Abend hat gleich mal gesagt, als würde man uns das Herz rausreißen. So fühlt sich das an, dass die beiden das Haus verlassen müssen. Vanessa, ja, wie gesagt, komplett am Ende eigentlich. Dieser Gesichtsausdruck hat sich bei mir zumindest eingebrannt in das Gedächtnis und ist jetzt dann auch dementsprechend unmotiviert eigentlich vor dem nächsten Spiel. Baller, baller. Aber Alex versucht mal wieder alles, um sie zu motivieren. Reiß dich bitte zusammen. Ich sehe es in deinem Gesicht, dass du nicht motiviert bist. Und naja, mal schauen, wie es denn weitergeht im Spiel Baller, baller. Es ging darum, dass man auf einem riesigen, schrägen Netz, nicht Medizinbälle, wie sagt man, Massagebälle, sagt man offiziell so, also diese großen Gymnastikbälle.
Ja, genau.
Genau, diese großen Bälle.
Die mit den Noppen dran.
Und diese konnte man eben nicht durch die Maschen des Netzes ziehen, so, sondern musste sie quasi auf der anderen Seite dann so halten und musste sie dann eben nach oben, also möglichst weit oben an diesem Netz dann dorthin führen und dann am Ende in so 3 Ringe werfen von da oben. Schwer zu beschreiben, schaut es euch an. Das ist der Aufbau wirklich mit Worten schwer zu beschreiben. Ich würde mal sagen, am toxischsten, und das ist leicht überraschend, verhalten haben sich auf diesem Netz Hannah und Jesse eigentlich, oder?
Ja, da gehe ich mit. Das war sehr, sehr unangenehm anzusehen.
Ich bin ja bei Hannah, ich meine, es ist ja nicht so ganz überraschend, wie sie so drauf ist, aber es ist schon, also ich bin mittlerweile so ein bisschen der Meinung, dass ich sie gerne von Beginn an drin gehabt hätte, ehrlich gesagt, weil es geht so gefühlt die Zeit aus, dass man sie noch richtig demaskieren könnte in diesem Format. Man sagt halt jetzt, okay, ja, ist irgendwie ein bisschen schlecht drauf vielleicht, die Hannah, aber ich glaube, die hat schon ein großes Mann-Gold-Potenzial. Also auf der André-Skala ist sie schon recht weit oben so. Also dafür, dass sie wirklich, ne, die wurde ja mal von Princess Charming gecastet als Hauptperson, als romantischste Verführung, die das lesbische Deutschland so hergibt. Und ich meine, dieser Ruf, der ist schon damals ein bisschen angekratzt worden mit ihrem Verhalten da als Princess, ne, waren wir ja auch nicht so ganz einverstanden, weil sie da sehr viel teilweise über die Stränge geschlagen hat und dann auch Leute so gepusht hat und so und was sie teilweise gar nicht wollten und was hinter den Kulissen abgegangen ist, hat man ja dann auch erfahren und so. Aber dass sie wirklich auch so competitive ist und so schlecht drauf und so skrupellos auch diese schlechte Laune und dieses Verhalten auch gegenüber Jesse so zu zeigen auch vor Kameras, das hätte ich so nicht gedacht.
Nee, also ich habe mich eigentlich auf die beiden gefreut, weil ich habe gedacht, es hat ja damals, als die Staffel vorbei war, hat ja keiner so recht damit gerechnet, dass es hält zwischen den beiden. Also ich habe die Staffel nur am Rande verfolgt, aber ich habe halt oft Kommentare gelesen, wie ja, Hannah findet Jesse doch nur hot und deswegen hat sie sie gewählt, aber da scheint ja doch mehr Gefühle hinterzustecken. Und ich finde es halt ganz interessant, weil so abseits von den Spielen und den Nominierungen wirken die ja immer ganz harmonisch so miteinander. Also da hat man auch schon mal andere Paare gesehen, die auch abseits davon irgendwie unangenehm miteinander im Umgang waren. Aber bei den Spielen ist es schon, also, und es sind ja nicht nur die Spiele, es ist ja auch, sie ist ja mit, gehört ja mit zur Serkan und Samira Taktikgruppe so ein bisschen. Und bei den Nominierungen teilt sie ja auch gerne mal aus. Also das ist schon, ich hätte es auch interessant gefunden, um zu gucken, wie die Dynamiken sich da im Haus verändert hätten, wenn die beiden von Anfang an dabei gewesen wären.
Ja, ich glaube, das hätte Hannah nur geschadet, ehrlich gesagt. Deswegen kann sie, glaube ich, froh sein, dass sie nicht so lange drin war. Aber ich finde ja auch, dass ihre Art, und das war jetzt in den ganzen Folgen so, ihre Art, diese Taktik anzunehmen von Serkan und Samira, auch ziemlich nervig war, weil die waren wirklich zu kurz drin, um viele Sachen beurteilen zu können. Also dann irgendwie vorzuwerfen, dass Siku und Pia irgendwie fake seien oder die Leuten was vorspielen würden oder so. So lange wart ihr gar nicht drin. Chillt mal so. Also das ist einfach gar nicht möglich gewesen. Und auch dieses Voreingenommensein gegenüber Alex. Na klar, wir sind alle voreingenommen gegenüber Alex, aber ich weiß nicht, der hatte ja wirklich gar keine Chance bei denen. Also von Tag 1 war der eigentlich komplett ausgeliefert und es war überhaupt keine Option, dass sie sich überhaupt mal seine Seite anhören. Weil einfach Hannah, man hat schon auch gemerkt, dass es sehr stark Hannah ist und nicht so sehr Jesse, da einfach von Beginn an der Meinung war, nee, der Typ muss raus und alle, der kann nichts richtig machen hier drin sozusagen.
Du hast es halt gemerkt, die haben eigentlich nur auf einen Moment gewartet, wo er dann irgendwann mal lauter wird, auch gegenüber Vanessa im Beisein der anderen. Und sofort sind die da ja, das war ja glaube ich noch in der Folge davor, sind sie ja auf ihn losgegangen und meinten, hier du hältst deine Freundin klein und hat ihn da angeschrien. Und das ist jetzt das Argument, das sie jetzt halt immer weiter nimmt, um zu sagen, wir wollen diesen Typen raushaben und wir hassen den richtig. Und ich kann verstehen, mir war er jetzt auch nicht sympathisch vorher. Mir ist er jetzt immer noch nicht wirklich sympathisch, aber ich kann nicht verstehen, dass man ihn so krass hassen kann, wie die ihn da drin hassen gerade.
Ja, wir saßen hier nach Folge 1, glaube ich, oder? Und da hast du, glaube ich, also wir haben ja, ich habe meine große Rechnung aufgemacht von wegen Alex oder Valentina. Ja. Eine davon werden wir nach der Staffel sympathisch finden oder sympathischer. Und ich, also Valentina, die Rechnung ging relativ nach hinten los, würde ich sagen. Aber bei Alex kann man zumindest die Diskussion führen, ob er ein paar Punkte gut gemacht hat, so auf der Skala. Und ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, ja, der ist jetzt alles andere als rehabilitiert, beziehungsweise, keine Ahnung, diese Nummer mit bei Temptation Island, die ist halt einfach nicht vergessen, so, das hat er einfach gemacht und auch im Sommerhaus gab es genug Szenen, die man ihm um die Ohren hauen kann und auch sollte, aber ich finde, dass er oftmals das Glück hatte, dass seine GegnerInnen, also in Form von Valentina, dann in Form von Serkan, auch in Form von Maurice, nicht besonders schlau waren, so krass sich auf ihn einzuschießen und vor allem die Art und Weise, wie sie es getan haben, war dann eben auch immer nicht so ganz sauber. Und deswegen finde ich, hatte er manchmal leichtes Spiel, so ein bisschen der ruhigere oder der fast schon erwachsenere irgendwie zu sein. Und das kann man am Ende, glaube ich, auch schon sagen, dass er da jetzt gegenüber, also im Streit ist es nie eskaliert. Es ist eher gegenüber Vanessa unnötig eskaliert so.
Ja, aber man muss natürlich auch sagen, was bei Alex halt ein Faktor ist, der ihn unterscheidet von vielen anderen TeilnehmerInnen, der reflektiert sich ja tatsächlich selber. Jetzt in der Show kommt er dann meistens trotzdem wieder an den gleichen Punkt an, aber er hat sich offenbar so weit reflektiert, um festzustellen, dass er danach in Therapie oder beziehungsweise in Paartherapie geht, weil er gemerkt hat, irgendwas läuft da nicht ganz richtig. Und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, den mir viele dann auch hoch anrechnen hinterher und sagen, ja, also offensichtlich schwingt da doch noch ein bisschen Selbsterkenntnis mit, als bei anderen TeilnehmerInnen, wo wirklich immer grundsätzlich alle anderen schuld sind, aber nie sie selbst.
Im Spiel Balla Balla kann er sich auf jeden Fall nichts safen und deswegen ist auch seine Rauswahl im Prinzip besiegelt. Sie haben es ja immer wieder gesagt, wenn wir uns nicht safen, dann sind wir raus. Und ja, so war es dann auch. Ich habe irgendwie noch damit gerechnet, dass noch irgendein Twist kommt so. Dass man die dann doch noch irgendwie saven kann, so aus Sendungssicht, aber die haben dann auch gesagt, ja, Irgendwann ist halt auch dann.
Ich glaube, Vanessa war ja auch völlig, also die war ja völlig fertig. Die hat ja bei dem Spiel schon nur geweint. Die hat hinterher nur geweint. Also dann haben sich die beiden ja nur noch gestritten, weil sie behauptet hat, Alex hätte mit den anderen gesungen, was offensichtlich der schlimmste Vorwurf ist, den sie hätte machen können. Und ich glaube, das Produktionsteam hat halt auch gedacht, nee, die will raus. Sie hat ja auch schon mehrfach vorher gesagt, ich will gehen. Und hätten die sich jetzt noch eine Exit-Challenge oder so ausgedacht, wäre sie wahrscheinlich da auch nicht mehr mit voller Kraft reingegangen. Und von daher denke ich mal, dass sie sich gedacht haben, so kurz vor dem Finale können wir das jetzt auch einfach darauf beruhen lassen.
Ich hätte aber auch mit der Variante leben können, dass man Justine rausschmeißt, für das wir jetzt alle gemeinsam das Fliegerlied singen. Also das die auch drauf verzichten können, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt. Das war wirklich, also da wäre ich auch beleidigt, wenn man mir vorwerfen würde, ich hätte da mitgesungen. Also das kann ich dann schon irgendwie.
Ja, und Vanessa hat ja auch gegenüber Alex dann gesagt, du singst da mit den Menschen, die mich psychisch gebrochen haben. Das hat mich psychisch gebrochen. Also dieser Moment, als sie dann alle sich an den Armen nehmen und dann kurz mal so gemeinsam im Garten einfach nur singen, so das ist, also war natürlich auch von Justina Moment, wo sie irgendwie gemerkt hat, okay, Sieg und Pia sind raus, ich muss mich jetzt ein bisschen in diese Gruppe wieder integrieren. Und ich glaube, Serkan hat es ja auch, glaube ich, angesprochen, dass das jetzt irgendwie so ein Versuch war. Und ja, war schon recht verzweifelt, muss man sagen.
Aber ich glaube tatsächlich, dass Justine einfach, die hat ja mit keinem wirklich ein Problem. Auch wenn du jetzt ja siehst, ich glaube, die ist mit so gut wie allen KandidatInnen, die dabei waren, immer noch gut. Ich glaube, die hatte tatsächlich nie großartig ein Problem mit denen, war halt da meistens in ihrer Gruppe. Und jetzt dachte sie sich halt, Mensch, ist langweilig, singen wir mal das Fliegerlied. Aber ich finde es gut, dass man in dieser Staffel endlich mal, was uns in all den anderen Mobbing-Staffeln immer versprochen wurde, wo es hieß, wir haben uns die Haare geflochten, wir haben gesungen, es wurde nie gezeigt, haben in dieser Staffel alles bekommen, sogar das Haare
flechten. Genau. Nur wenn die verdammte Ricarda da nicht endlich mal ihr Maul halten würde mit ihrem blöden Babygelaber, ne, dann wär Allgolfen noch. Musikalisch ist das Highlight aber auch in dieser Szene, muss man sagen, bei diesem Streit zwischen Alex und Vanessa die ihm so vorwirft, ja, du gehst da im Garten mit den anderen singen, statt dich hier um deine Frau zu kümmern. Da wurde kurz mal Lily's Theme aus Harry Potter eingespielt, hast du auch gehört, ne?
Ja, also das, hab ich dieser, auch gehört.
Das fand ich auch ein spannender Moment, als Alex da irgendwie ankündigt, ich gehe aber nicht raus, ich gehe nicht an den Tisch zu denen, fuck mich nicht ab, Mädchen, und das dann irgendwie währenddessen Lily's Theme läuft, fand ich irgendwie witzig. Ja, apropos Popkultur, Maurice hatte da ja einen passenden Vergleich, Alex ist Hulk, ich bin King Kong, und hat dann eine ewige Tirade da abgehalten darüber, dass ja, also der Mensch von den Affen abstammt, und Affen sind ja auch sehr schlau, auch mathe-technisch und so, also, wobei ja witzigerweise im Finale es ja die Szene gab, ne, bei diesem Pressspiel, da wo sie so, ne, Wasser pumpen mussten und dann wieder ausscheiden, hätte ich fast gesagt, auspressen mussten, da gab es ja die Szene, wie Maurice dann am Ende so von seinem Kostüm da, von seinem Schaumstoffkostüm, da so dieses Oberteil so abreißt. Ja. Und dann war er wirklich zu 100% Hulk. Also da hätte man nochmal die Sätze so einspielen sollen einfach. Ich bin nicht Hulk.
Das, ja, stimmt. Ja. Aber hat ja auch verloren. Deswegen vielleicht hat er es vorausgesehen. Aber wer war dann in dem Zusammenhang King Kong, ist die Frage. Naja.
Ich weiß nicht, ob das wirklich geplant war, was als nächstes kam. Also, weil das war eine untypische Sommerhausfolge, weil es auf einmal dann tatsächlich um zwischenmenschliche Nettigkeiten ging. Also es ging dann auf einmal um die Challenge, ja, die Männer dürfen jetzt den Frauen einen Liebesbrief schreiben.
Und Hannah darf Jessie einen Liebesbrief schreiben.
Und natürlich, genau, ja, das stimmt. Ich meine, Hannah hat es gesagt, das ist doch eine Assi-Show hier, keine Liebesshow. Und ja, also habe ich mir auch gedacht, also wie passt das jetzt alles zusammen? Und es war ja wirklich haarscharf davon entfernt, komplett langweilig und eventuell sogar rausgeschnitten zu werden. Hätte ich mir vorstellen können. Aber dann kam Alex.
Aber wir wissen, wenn man Alex in einem Trash-TV-Format Zettel und Stift in die Hand drückt, dann
wird's gefährlich.
Große TV-Geschichte dabei raus.
Ja, also wir hatten erst Maurice an Ricarda, von wegen, ich liebe dich so, wie du bist und alles bla bla bla, die schönste und stärkste Frau und bla bla bla, alles Mögliche. Hannah an Jessie. Ich bin anstrengend, gestresst und kompliziert. Du gibst mir so viel Sicherheit, die keiner bei uns sieht. Wenn das hier alles ausgeht, dann werde ich dich heiraten. PS, meine Titten sind weicher als deine. So, auch wunderschön, was sie da gesagt hat.
Ich war sehr
Abend an Justine. Er hat es gar nicht fertig gebracht, überhaupt vorzulesen.
Ja, das dann, Palim Palim am Anfang hat er immer noch hinbekommen.
Ja, das ging noch und dann, danach war wirklich Schluss. Für mich die Weltbeste und die beste Mama auch und meine Tochter und unsere Tochter. Ich habe ja auch übrigens eine Tochter, habt ihr schon gewusst. Die lieben uns, also die liebt uns und die drückt uns die Daumen und irgendwann war dann, kam fontänenweise Tränen aus seinen Augen und es wurde abgebrochen und Justine kam zu ihm und er musste gestützt werden und auch Serkan hat da, boah, so kenne ich den ja gar nicht und so und alles Mögliche. Und dann kam Alex und hat schon vorgeschickt. Das fand ich besonders schön. Und ich wusste eigentlich, wir wussten eigentlich alle, wie es dann ausgeht. Also sobald Alex dann im Sprechzimmer reingeschnitten wird mit den Bildern, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt gleich weint und so. Und dann auch nochmal, als er vorgeht, dann er auch nochmal sagt, bitte wein. So.
Ja, ja, weil sie hatte ja schon Tränen in den Augen, als er nach vorne kam und er meinte dann so, sie so, Gott, ich heule gleich. Und er so, ja, aber bitte wein ruhig. Aber die Tränen sind ihr dann ganz schnell rückwärts wieder zurückgelaufen. Ja, ja. In den, in den Kopf.
Sie musste an dem Tag nichts mehr trinken, das stimmt. Sie war hydriert auf jeden Fall. Sie hat nicht so viel Flüssigkeit verloren. Ja, was an dem doch recht trockenen Brief lag, der da formuliert wurde. Und also ich war allein schon sprachlich schon spannend, dass da im Präteritum das damit gearbeitet wurde, weil das ist automatisch gleich mal auf der, also es ist natürlich, es hat eine gewisse Geschichtenerzählerfunktion so, ne, das Präteritum gerne mal in Märchen oder so benutzt, in alten Geschichten. Aber wenn man einigermaßen realitätsnah schreiben will, dann schreibt man normalerweise nicht im Präteritum, sondern nimmt es perfekt, schreibt auch gerne mal im Präsens. Aber nein, Alex hat sich dafür das Präteritum entschieden. Und es hat ihm ganz nicht geholfen. Das ist alles so ein bisschen förmlich, mehr wie so eine Unfallsbeschreibung an irgendwie die Polizei, wenn ich mit dem Fahrradfahrer irgendwie aneinander gestoßen bin. So hat es alles eher geklungen. Mit Zweifeln nahmen wir das Angebot für das Sommerhaus an. Wir meisterten mit Bravour das Exit-Game und schmissen das bis dato stärkste Paar namens Erik und Edith raus. Anschließend saften wir uns in den folgenden 3 Runden. Und unser wichtigstes Learning ist, wir kämpfen bis zum bitteren Ende und geben niemals auf. Dein Wasserbüffel, Alex. Ja,
also man weiß schon, wenn das Wort Learning drin vorkommt, ist es kein Liebesbrief mehr.
Das kann es hätte noch das Wort Onboarding gefehlt, meiner Meinung nach. Ja, aber
stimmt. Dann, und wir haben unsere Soft Skills verbessern können in Bocholt.
Ja, also er ist ja auch nicht nur Motivationstrainer, sondern vor allem auch Fitnesstrainer. Das ist vielleicht sowas, was man in den Bogen am Ende so, wie hat sich der Teilnehmer des Kurses geschlagen, da kann man mal sowas vielleicht auch schreiben, wenn mir absolut nichts mehr einfällt. Und dann ist es schon relativ herzlos. Also selbst in so einem förmlichen Rahmen würde man dann jetzt nicht vor Freude die Luft springen, wenn einem der Teacher sowas schreibt. Aber hier muss man wirklich sagen, das war nichts. Also lyrisch, verbesserungswürdig.
Da war das Gedicht bei Temptation Island deutlich besser, muss ich leider sagen.
Ja, aber ich finde, man hat zumindest gemerkt, dass es aus einer Feder stammt. Ne? Also man hat es nicht davon, also es war sprachlich und von der ganzen Schreibe relativ ähnlich. Und das hat mir zumindest noch gefallen. Aber ansonsten, war Vanessa dann ja noch im Moment selbst relativ gefasst, als sie danach dann ins Haus ging, dann hat sie ihm gesagt, was sie davon hält. Und auch im Sprechzimmer, ne? Da gab es auch interessante Sequenzen.
Tja, da war sie wenig überraschend nicht so begeistert, vor allen Dingen, nachdem sie vorher Tränenmeere von allen Paaren um sich herum erlebt hat. Serkan ist noch auf die Knie gegangen und alle dachten, huch, jetzt kommt der Antrag. Und dann bekommt sie halt irgendwie so einen Erlebnisbericht aus der 5. Klasse, den du als Strafaufgabe schreiben musst, weil du auf der Klassenfahrt irgendwie nachts heimlich ein Bier getrunken hast oder so.
Ja, aber da habe ich halt verkackt, wie immer in meinem Leben. Also, das ist dann auch eine schöne Verteidigung, wenn man in dieses, auch wieder in die 50. Klasse zurückgeht, verteidigungstechnisch. Vanessa ist dann auch natürlich immer sehr resolut, sehr direkt, sehr klar und meinte irgendwie, wenn er nicht mal in einem Liebesbrief seine Liebe ausdrücken kann, ist da noch Liebe, ne? Das ist die Frage. Mhm.
Zum Glück haben sie es hinterher dann ja festgestellt, dass da noch Liebe ist mit Hilfe von außen und das ist dann ja eigentlich auch nach diesem Brief kann man das durchaus als Happy End sehen, glaube ich.
Happy End gab es für Alex und Vanessa allerdings nicht, obwohl ja noch mal so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt sein könnte, denn es gab die Ankündigung, es müssen 2 Paare nominiert werden, was dann am Ende aber kein richtiges Ende hatte, weil man dachte jetzt, okay, Safe Exit Challenge, noch mal eine Chance für Alex und Vanessa, aber nö, am Ende haben, wenig überraschend, Alex und Vanessa die meisten Stimmen bekommen. Der Rest ging dann im Prinzip seines Weges und zog dann ins Halbfinale ein. Und die einzige Frage, die nicht geklärt wurde, finde ich, an diesem Abend war, warum trägt Hannah eine Krone?
Ja, vor allen Dingen ist es nicht auch genau die gleiche, die Knossi immer trägt?
Und die Erik Sindermann, glaube ich, hängen gelassen hat im vergangenen Jahr. Also,
wahrscheinlich hast du die einfach noch gefunden aus dem Restbestand. Oder ist es nochmal der freundliche Reminder an uns alle, dass sie ja mal die Prinzess war. Und das kann man ja auch manchmal leicht vergessen bei ihrem Verhalten. Deswegen die Krone zur Sicherheit.
Jetzt ist aber spannend, weil ich erinnere mich jetzt in diesem Moment gerade an irgendwie ein TikTok-Video von RTL, wie sie da durchs Sommerhaus gehen zum Anfang der Staffel. So, und da hat man dann irgendwie gezeigt, verschiedene Gegenstände aus vergangenen Staffeln, die noch da sind. Und ich erinnere mich unter anderem an die Krone von Erik, die noch im Haus war. Und jetzt ist die Frage, hat Hannah selbst eine mitgenommen oder ist es die Krone aus dem Sommerhaus und sie hat sie einfach nur quasi geklaut dann am Ende, weil sie hat sie auch mitgenommen dann bei ihrem Auszug. Also, weiß man das? Weißt du das?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, weil Hannah hat ja in den Folgen vor ihrem Einzug hat sie ja bei TikTok und Instagram halt immer so Reactions gemacht auf die Folgen. Aber seitdem sie eingezogen ist und die ersten Reactions auf ihr Verhalten mitbekommen hat, hat sie merkwürdigerweise gar nichts mehr zum Sommerhaus gesagt. Also ich glaube, Jessie hat irgendwann heute oder so angekündigt, dass noch ein Statement kommen wird. Aber ich glaube, da kam einfach absolut gar nichts mehr zum Thema Sommerhaus. Deswegen ist das natürlich ein großes Fragezeichen. Ich hoffe, Frauke wird das beim Wiedersehen ansprechen. Das wäre mir sehr wichtig. Und wenn nicht, muss ich wahrscheinlich die Folgen nochmal gucken, um zu schauen, ob diese Krone da irgendwo tatsächlich im Hintergrund noch rumliegt, weil die muss dann ja da gewesen sein.
Ja, also wie gesagt, ich meine, die war schon vorher drin, aber weil, ne, es würde ja auch, ne, Princess Krone und so würde ja auch passen, dass sie selbst eine mitgenommen hat, aber ich fand das merkwürdig, irgendwie diesen, der Kronenauftritt von Hannah. Ja, dann war Folge 11 und das Finale zumindest, zumindest spielerisch das Finale, weil es gibt ja nochmal das Wiedersehen, aber erstmal die letzte Folge aus Bocholt. Ja, Alex und Vanessa sind ausgezogen. Ziel verfehlt war ihre Bilanz eigentlich, ne? Also von wegen, das Ziel, das wir hatten, uns als Paar und so echt darzustellen und uns von unserer echten Seite zu zeigen und das hat alles nicht funktioniert. Serkan und Samira, Time to Say Goodbye, nochmal gesungen und so. Es war relativ viel Schadenfreude auch dabei, als die beiden ausgezogen sind, auch von Maurice. Und dann war der Spuk vorbei für Alex und Vanessa, aber auch für die anderen. Und die beiden sind gegangen. Und dann ging es schon recht schnell, nachdem Maurice nochmal klargemacht hat, es ist für ihn jetzt eigentlich David gegen Goliath. Bei der Ankündigung, er müsse gegen Serkan und Samira antreten, da ging es dann eben in das Spiel. Und dieses Halbfinale war im Prinzip ja ein Spiel, das auch mich an meine Grenzen geführt hätte. Naja, erstmal die Beschreibung. Es ging darum, dass beide balancieren mussten und währenddessen aber so einen Faden in der Hand hatten. Und mit diesem Faden haben sie eine Spielfläche im Prinzip, ne, so eine kleine Plattform an ihren Enden bedient, dass die so hin und her schaukelt. Und sie mussten darauf einen Turm aus Würfeln stapeln. So. Und es ist natürlich aus zweierlei Gründen halt schwer, weil du sowohl balancierst als auch dieses mega sensible Objekt da steuerst, auf dem ein sehr einsturzgefährdeter Turm steht. Ja. Und deswegen relativ schwer mal wieder. Aber ich sage das ja immer, wenn ich Sachen wirklich auch schwer finde. Aber ich habe nicht so richtig Serkans Problem mit dem Spiel verstanden, weil er hatte ja vor allem Beinprobleme oder Fußsohlenprobleme damit. Ja. Und das habe ich ehrlich gesagt, weil er war auch der Einzige. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig gecheckt, warum die so wehtun bei dem Spiel.
Nee, also ich meine, klar, du stehst da ja auf diesem sehr, sehr dünnen Balken, auf dem du balancieren musst, aber ich meine, du hast ja auch Schuhe an. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er vielleicht sich falsch oder nicht so gut ausbalanciert hat und dadurch irgendwie den Fuß komisch eingeknickt hat. Aber man hat ja auch gemerkt, dass er irgendwie am Ende, als ihn der Turm dann zum letzten Mal runtergefallen ist, ist er dann ja auch aus dem Raum gestürmt. Also ich glaube, das war nicht sein Spiel, um es mal vorsichtig zu sagen.
Also die beiden tatsächlich haben verloren gegen Maurice und Ricarda. Und ich habe es auch ein bisschen gefeiert, weil das ja wirklich so ein bisschen David gegen Goliath war.
Ja.
Also, dass Maurice dieses Spiel mit Ricarda gewinnt, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Aber Serkan hatte unglaublich große Probleme mit diesem Spiel. Und in der anderen Begegnung, Justine und Abend versus Hannah und Jessie, mal wieder Hannah richtig aggressiv, ne? Also richtig gemeint, irgendwie mit dir werde ich nie wieder spielen. Und Jessie ist dann ja auch weinend zusammengebrochen und nach dem Spiel ja richtig ausgerastet, ne? Da konnte sie ja gar nicht mehr. Und Hannah ist dann ja auch so komplett herzlos. Also die umarmt sie dann nicht, die schaut sie dann nicht mit dem Arsch an und so. Sondern ist dann immer so wirklich sehr distanziert und man wundert sich immer so, was ist denn da, also was ja, soll denn das eigentlich?
Ich frage mich auch irgendwie, ist sowas vorher schon mal in der Beziehung vorgekommen? Gab es solche Situationen sonst einfach gar nicht? Oder erlebt Jessie ihre Partnerin gerade zum allerersten Mal so? Weil wenn ja, dann wäre ich an ihrer Stelle halt voll geschockt. Aber ich weiß halt nicht, wie Hannah im Alltag sonst so ist, ob das jetzt diese Spielextremsituation ist, ob sie auch so ist, wenn sie, weiß ich nicht, mit Jessie Uno spielt, falls sie das tun.
Mit dir spiele ich nie wieder.
Ja, oder ob, weiß ich nicht, Mario Kart oder ob das irgendwie auch ein allgemein Thema im Alltag ist, wenn irgendwas nicht so klappt, wie sie sich vorgenommen hat. Also ja.
Ja, um nochmal aus dem Liebesbrief zu zitieren, weil da, also ausgehend von da ist es ein bisschen, steht zwischen den Zeilen schon, dass es da immer wieder solche Probleme, glaube ich, gibt, weil sie sagt halt, ich bin anstrengend, gestresst und kompliziert. Und du gibst mir so viel Sicherheit, die keiner bei uns sieht. Also es ist wohl schon so, dass diese Beziehung jetzt nicht auch für alle auf so die ganz Happy-Couple-Beziehung wirkt, sondern vielleicht haben die wirklich ein paar Probleme, die auch manchmal im Freundeskreis irgendwie offensichtlich werden. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es groß an Jessie liegt, ehrlich gesagt.
Also. Nee, ich wollte gerade sagen, die hat nun wirklich überhaupt nichts falsch gemacht. Ich habe auch nicht gesehen, dass sie beim Spiel irgendwie verkackt hätte. Sie hat einfach genau das gemacht, was alle anderen gemacht haben. Da war jetzt auch so ein Funken Glück dabei. Und wenn dann halt irgendwie dieser Turm runterfällt, während die anderen einfach da mehr Steine liegen haben, dann ist es halt einfach vor allem auch Pech und weniger liegt es am Können.
Also ich überlege ja dann immer, was ist die perfekte Taktik? Und ich glaube, in diesem Spiel wäre es zumindest auch mal hier ein Versuch wert gewesen, auf Ansage Schritte zu machen. Weil ich glaube, das meiste Problem war ja, also dass man ungleich schnell gegangen ist, habe ich das Gefühl gehabt. Und wenn man jetzt wirklich so, wir einigen uns auf immer, wenn ich Schritt sage, machen wir einen Schritt. So, mit vielleicht so Hühnertappeln, sagt man bei uns, ne? So hinter, also dass man die Füße so aneinander reiht und so. Wenn man so die Schritte macht, dass jeder ungefähr gleich, also so Schritt, 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 dann glaube ich, ging es, oder? Also das ist, glaube ich, ich hätte es zumindest mal ausprobiert.
Ja, ich glaube, dass das Hauptproblem war einfach, dass dann einer von beiden im Paar immer nervös geworden ist und dann wurden die Bewegungen hektischer und dann schnell noch den letzten Stein drauf. Und das ist ja auch häufig dann eben, ich meine, klar, weil der Turm auch höher ist, aber das war dann auch der Punkt, wo es eben oft gescheitert ist. Deswegen macht es halt schon, also würde schon Sinn ergeben, wenn man sich da abspricht und dann sagt jeder einen Schritt nach dem anderen und dann musst du halt einfach, also du musst einfach ruhig vorgehen. Das ist, glaube ich, einfach das Ziel.
Ja, ich fand es schon sehr skurril, wobei skurril vielleicht nicht das richtige Wort ist, sondern Ska, irgendwas mit Ska, da gibt es auch ein Wort Ska, Ska, ja, Ska. Genau. Ja. Surreal. Surreal, meinte ich natürlich.
Was machst du jetzt so einen auf intelligent oder so?
Ja, mein Gott. Also Maurice in dieser letzten, er hat nochmal ein richtiges Feuerwerk abgebrannt, weil diese ganze Vorbereitung aufs Spiel fand ich immer sehr schön, wo er immer meinte so, kennst du überhaupt jeden Fußballspieler aus jedem Land? Kennst du alle Bundesligamannschaften und so? Auch, was ist 9x9? Sag mal 7x7, sag mal 12x12, 13x13, nee, so hoch machen wir es nicht. Aber das war sehr schön, also dieses Ganze, weil das hat er ja mehrfach gesagt, ne? Also gib mir Bundesländer, aber da nicht so einen Scheiß, hat er doch mehrfach gesagt bei diesen ganzen Quizrunden und so. Und da hat er mal sein ganzes Können nochmal unter Beweis gestellt, beziehungsweise eher nicht, sondern eher Ricarda, aber Mainz, Hauptstadt von und so weiter, also alles Mögliche ist da abgefragt worden. Also das war schon sehr beeindruckend, was dann leider überhaupt nicht geholfen hat für das Spiel. Nee. Ich quetsch dich aus. Da wurde nicht nach Bundesländern gefragt, sondern danach, das ist ja ein absolutes Standardspiel. Das wird seit 50 Jahren in verschiedenen TV-Shows immer wieder gespielt. Etwas unkreativ, finde ich, für so ein Halbfinale. Es ging darum, dass man sich in so einem Schaumstoffgewand möglichst voll pumpen musste. Und dann sich gegenseitig auspressen musste und dann musste da so ein Ball aus so einem Glas, aus so einer Glasröhre quasi rausfliegen. Und dann hast du am meisten Wasser gesammelt, was dann auch Serkan und Samira als Erste geschafft haben. Und dann ging es nur noch um Maurice und Ricarda versus Justine und Abend. Ja, und das Fotofinish haben dann Justine und Abend für sich entschieden.
Ja, das war aber auch wirklich sehr knapp. Und Maurice konnte es auch nicht fassen, hat er, glaube ich, nur eine halbe Stunde später Ricarda angeschrien und sich selber die Beine hättest du auspressen müssen.
Ja, mach dich nicht so fett, einfach auspressen, bei Gott, bei Gott. Ja.
Bei Gott, ich schwöre.
Bei Gott, ich schwöre. Also es ist wirklich, es war ja eine Explosion dann am Ende nochmal, als er im Sprechzimmer dann auch begonnen hat zu weinen und von wegen, da muss halt mehr kommen, auch von mir und mein Gott, so elendig hier rausgehen, so elendig rausgehen. Meine Mama und Papa, die weinen bestimmt, die zittern bestimmt gerade hier bei der Live-Übertragung von dieser aufgezeichneten Show. Ich bin Maurice, verstehst du, ich bin nicht irgendein Lappen. So, ja. Auf jeden Fall, das waren seine letzten Regungen, bevor er dann zusammen mit Ricarda ausziehen musste. Ich fand es sehr schön, der letzte Satz, der dann rausgeschnitten wurde aus diesem Schotterweg nochmal. Ja, es war nicht cool, dass ich manchmal halt Maul gesagt habe, aber du weißt, was ich meine.
Ja, das hat ja auch Beziehung gerettet, ein Glück. Ja. Ich fand es aber auch süß, wie sie dann zum Gehen angesetzt haben, eher noch so unter Tränen und dann Justine auf einmal so, wo hast du denn die coolen Koffer her? Und er dann unter Tränen brachte nur noch so, ja, so Schluchzen haben, weiß nicht, haben Mama und Papa besorgt. Und das fand ich dann, das hat mich dann auch irgendwie so gerührt, weil ich dachte mir, ich glaube, Maurice ist, da ist wahrscheinlich eine sehr verletzte Seele in dieser harten King Kong-Schale.
Ja, King Kong, nicht Hulk. Nicht,
ja, nicht wohlgemerkt. Sehr wichtig.
Ja, dann Finale. Serkan und Samira versus Justine und Abend. Wer hätte das gedacht? Ne? Also erstens mal ist es ja Nachrückerpaar und dann auch noch Justine und Abend, die wir von Beginn an überhaupt nicht auf Zettel hatten.
Ja.
Die im Finale war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Ja, das Finalspiel an sich muss man, glaube ich, jetzt nicht groß beschreiben, weil das war dann taktisch gut. Man muss wirklich immer herausheben, dass Serkan schon meistens ganz klug spielt. Ne? Also auch bei Kampf der Reality Stars immer wieder Spiele recht schnell gecheckt und so. Und deswegen häufig mein Vorteil. Und hier war eben, glaube ich, der Winner-Move am Ende, irgendwann mit dieser Zwei-Puzzleteil-Taktik zu beginnen. Ne? Ja. Also ne, man musste sie aus so einem Käfig nach oben bewegen mit seinen Fingern und da haben Serkan und Samira eben den entscheidenden Vorteil dann gehabt, dass sie früher auf diese Taktik gekommen sind. Justine und Abend haben dann irgendwann auch umgestellt, aber ja, das hat dann nicht mehr gereicht und dann ja, haben sie das Puzzle schneller vollendet und sind dementsprechend das Promi-Paar 2023 und sichern sich 50.000 Euro. Serkan damit amtierender Reality-Star 2023 und Teil des Promi-Paars, also das ist schon beeindruckend. Das ist
quasi deutsche Igitt, würde ich sagen.
Ja, ist so. Ja. Jetzt noch diesen.
Jetzt noch Dschungelcamp muss er jetzt noch, ja, oder Promi Big Brother, die vielen.
Genau, dann, diese widerliche Augenskulptur da, die man am Ende von Promi Big Brother bekommt. Ja, die ist auch so Plexiglas da.
Ja, da muss er sich aber noch eine neue Story überlegen. Wir hatten jetzt den 1-Euro-Serkan, wir hatten jetzt den Puppenspieler-Serkan. Ich bin gespannt, was er beim nächsten Reality-Format, das garantiert kommen wird, was da seine Taktik sein wird.
Wie für Cowboy-Serkan, dass er mit so einem Hut nachher mal ankommt.
Vielleicht kommt er dann da an und dann ist Promi Big Brother Motto Wilder Westen und dann, geht er komplett unter. Das wäre schade.
Ja. Wobei man dann wieder die ganzen, darf man das I-Wort noch sagen, Diskussion. Das ist spannend.
Ja, ich glaube, da denkt sich die Produktionsfirma dann auch, lassen wir das machen, wie wir lieber wieder ein Märchenwald oder irgendwie sowas.
Ins Raumschiff.
Ja, genau.
Ja, okay. Also, dann war das Sommerhaus 2023, zumindest was Bocholt angeht. Wir schauen jetzt mal, was da nächste Woche im Wiedersehen noch so passiert. Also, Frauke hat das ja dann schon angekündigt und man hat ja mittlerweile auch gesehen, also Alex ist ja da mit blauem Auge aufgelaufen und es soll ja dann sehr laut geworden sein auch mal wieder. Aber was sollen sie auch sonst sagen? Ne? Also, natürlich muss man das jetzt noch größtmöglich verkaufen, was da passiert sein soll. Wir schauen es uns an und dann entscheiden wir nächste Woche, ob wir noch drüber reden werden, würde ich sagen.
Ja.
Dann machen wir jetzt so ein bisschen unseren Teil, was ist sonst noch passiert in der großen Welt des Trash-TV. Ja, also ich würde sagen, am detailreichsten können wir vielleicht mal über den Auftakt von Bachelor in Paradise sprechen. Dann kommen wir zu Promi Big Brother und zu den anderen ganzen Shows, die wir da noch so haben. Also Bachelor in Paradise ist deswegen natürlich für uns jetzt erstmal, also für mich ist es gerade das Übergangsformat zu Promi Big Brother, weil Temptation Island VIP, da so gar nichts passiert, einfach so. Also das ist wirklich eine Trauerveranstaltung so. Und deswegen habe ich meine Hoffnungen jetzt in Bachelor in Paradise, weil das ja in den letzten Jahren eigentlich immer recht unterhaltsam abgeliefert hat.
Ja, also ich muss sagen, für mich ist es irgendwie immer eins meiner Lieblingsformate gewesen. Halt weil ich halt mit einer Freundin zusammen immer Bachelor und Bachelorette geschaut habe und dann kannte man alle KandidatInnen und dann hat man mitgefiebert. Und jetzt dieses Jahr kannte ich weil ich habe halt die letzten Bachelor- und Bachelorette-Staffeln, also die aus diesem Jahr, beide nicht so stark verfolgt. Deswegen kannte ich einige halt auch gar nicht. Da ist man natürlich erstmal gleich ein bisschen weniger hyped, aber ich bin dennoch zufrieden nach dem Auftakt, muss ich sagen.
Ja, ich frage mich auch, was so das Geheimnis von Bachelor in Paradise ist, weil eigentlich, also das Spielkonzept ist es ja nicht. Also das ist ja wirklich super easy und eigentlich sagt man ja auch, diese Bachelor in Paradise-Leute, die sind ja auch also schon anders als jetzt größtenteils so KandidatInnen in anderen Shows, also wesentlich ernsthafter teilweise noch am Daten und so, aber vielleicht ist es das, ne? Also vielleicht ist es dieses doch involviertere und so ein bisschen, ein paar Prozentpunkte doch ernstere Dating, dass man denkt, okay, die wollen vielleicht tatsächlich jemanden finden, doch irgendwo. Vielleicht ist es das, aber ich weiß es nicht. Ne? Es ist irgendwie, es hat was doch Besonderes und sind sehr eigenen Charme irgendwie. Und dann ist Paul Janke natürlich auch noch der X-Faktor hier dabei, der dann auch ein paar unterhaltsame Momente hat und so. Aber ja, ansonsten, ich würde sagen, das ist ein Cast, der sehr stark auf den letzten Staffeln basiert. Also jetzt aktuellste Bachelorette-Staffel, aktuellste Bachelor-Staffel. Ich habe die Bachelorette-Staffel ja auch komplett geskippt. So. Und deswegen bin ich auch bei ein paar ein bisschen raus.
Aber du hast doch bestimmt die TikToks von Way Too Toxic Adrian gesehen, oder?
Ja, ja, also ich kenne halt Adrian. Mhm. Ich kenne auch, wer ist noch dabei?
Khan,
genau.
Khan. Kennst du Khan? Khan.
Ja.
Weiß gar nicht, wer das ist. Nie von gehört. Wer soll das sein?
Genau,
nein, ich kenne ihn doch.
Den kenne ich auch. Und aus der aktuellen Bachelor-Staffel, die Bachelor-Staffel, habe ich ja ein bisschen geschaut, dass da Layla dabei war und dass da
Becky,
Rebecca, genau.
Und Pam.
Pam, genau. Ja, die habe ich alle noch auf dem Zettel gehabt. Von daher, Tammy natürlich auch.
Stimmt. Tammy, das große Mysterium, wie sie damals nicht verraten wollte, wie ihr wahrer Name ist.
Ja, ihr echter Name ist.
Verrate ich.
Spoiler, ja. Tamara.
Ich erinnere verraten. Mich. Ja. Ja, wie sie sagte, wenn du meinen wahren Namen erfahren willst, musst du mich erst ein bisschen besser kennenlernen. Ja. Und vielleicht klappt es ja mit der Masche dieses Jahr wieder bei Bachelor in Paradise. Wer weiß.
Wer weiß, ja. Ja, ansonsten sind so Leute dabei wie der lustige Steffen mal wieder.
All-Inclusive-Steffen.
All-Inclusive-Steffen. Also er hat wirklich die Gags, war Feuerwerk, ne? Also was er hier abgeliefert, abgebrannt hat, das war schon mein lieber Scholl, ich bin gar nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen.
Also wenn du im Urban Dictionary nachguckst unter Dad Joke, ist da ein Bild von Steffen drin, glaube ich. Das ist,
ja.
Aber ich mag Steffen halt auch, weil ich glaube, er wäre auch, wenn ich da in der Villa wäre, wäre glaube ich auch der Einzige, mit dem ich reden wollen würde. Und ich weiß nicht, ob das für Steffen spricht oder gegen die anderen, aber ja, also ich meine, er ist derjenige, der, Achtung, Spoiler, er hat die Aito-Gruppe quasi im Alleingang zum Sieg geführt dieses Jahr und ich finde, da hat er sich nochmal so einen schönen Urlaub verdient. Ich finde aber auch, vielleicht ist das auch ein Faktor bei Bachelor in Paradise, den ich mag, weil es auf der einen Seite zwar schon so ernsthafteres Dating ist, da kommen ja auch immer super viele Paare, die hinterher zumindest für ein paar Monate zusammen sind, wenn nicht sogar super lange.
Second
also da kommt tatsächlich, ja, oder Christina und Marco, von denen wir nachher nochmal sprechen werden, wahrscheinlich. Da kommen Paare zusammen, sind auch lange zusammen und du hast aber auf der anderen Seite, nimmt sich das Format aber auch nicht so super ernst. Wenn du jetzt zum Beispiel diesen Einspielfilm, den du da hattest mit Paul Janke und Franzi als Barbie und dann eben so ein Steffen, der sich dann halt so eine blöde Perücke aufziehen muss für seinen Auftritt. Also das ist schon eine gute Mischung.
Vielleicht ist es das, ne? Also die Sendungen Bachelor und Bachelorette nehmen sich ja so ultra ernst und da wird ja niemand irgendwie als Spaßkandidat oder so vorgestellt oder irgendwie so. Und hier werden die dann auf einmal so, die verwandeln sich auf einmal in so Trash-Kandidaten. So. Und dieser Wandel so von wegen, haha, wir haben euch verarscht, wir sind gar nicht so krass wir sind gar nicht diese Rosenkavaliere und Rosenfrauen, also das sind wir alles gar nicht, sondern wir sind, keine Ahnung, wir haben auch ein bisschen mehr drauf. So. Und dieser Überraschungseffekt bei vielen, diese Verwandlung zu sehen, jetzt zum Beispiel hier bei Pam, so, die einfach von 0 auf 100 so auf, keine Ahnung, ich bin so voll toxisch und anhänglich und alles Mögliche und liebe diese Bösewicht-Position so. Das habe ich nicht so erwartet irgendwie. Ich hatte sie anders abgespeichert sozusagen.
Ja, ich meine, und dann hast du halt irgendwie auch eben Kandidatinnen wie Pam, die sind halt bei Bachelor in der zweiten Runde rausgeflogen und treten da halt eben mit so einem Selbstbewusstsein auf, dass man sich denkt, huch, wo kommt das denn her? Denn ich weiß nicht, ich fand auch Amir, den kannte man jetzt noch gar nicht, zumindest ich kannte ihn nicht, weil er ja bei der Bachelorette Schweiz war, der halt auch gleich mal irgendwie ankommt und dann einen coolen Spruch raushaut, wie ich habe noch nie einen Korb bekommen, außer einen Obstkorb. Und so, ich mir dachte, ich habe noch nie einen Obstkorb bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gängig ist. Oder selbst so einen Daniel, der eigentlich bei Bachelorette Melissa komplett untergegangen ist, an den ich mich überhaupt nicht erinnern konnte, der aber alle zwei Minuten betont, ja, ich war der mit der Glatze. Weißt du noch? Der mit der Glatze war ich. Ich hatte übrigens mal eine Glatze. Ich bin Daniel und ich war bei Bachelorette Melissa, aber noch mit Glatze damals. Ja, ja. Also das ist, das war schon beeindruckend, wie schnell man denn doch irgendwie für die irgendwie ein Bild im Kopf hatte und die irgendwie ein bestimmtes Image eingenommen haben. Oder auch Khan. Khan habe ich auch so gar nicht mehr großartig in Erinnerung gehabt aus der Bachelorette-Staffel bei Jenny. Ich glaube, außer einmal, als er ihr gesagt hat, dass er fand, dass sie sich ein bisschen knapp anzieht. Und der ist da ja auch, hat da diesen Mega-Auftritt, wo er mit Adrian irgendwie gefühlt die Hälfte der Folge rudert, um überhaupt erstmal anzukommen bei der Villa und stellt sich dann auch gleich erstmal vor mit, ich bin Löwe. Und ich denke mir, zum Glück endlich mal wieder ein Löwe im Trash-TV. Das habe ich vermisst, das hatten wir lange nicht mehr. Und der sich da auch irgendwie die ganze Zeit irgendwelche seltsamen Sprüche reißt und als jetzt den Mega-Player darstellt. Und dann hast du wiederum dazwischen so Charaktere wie Michelle, die hat halt schon ein Kind. Und da denkt man sich, die sucht wahrscheinlich wirklich was Ernsthaftes. Und ja,
sucht sich dann Khan halt aus. Ja,
noch das. Scheint dann aber relativ schnell zu durchschauen, dass seine Sprüche, ich habe mich noch nie verliebt, aber jetzt gerade, also ich glaube, das könnte was mit uns werden. Und ich bin dann voll mit im Boot, auch mit deinem Kind und so. Wenn er da so, weiß ich nicht, so Pickup-Artist-Scheiße irgendwie runterredet, nur weil er sich denkt, das wird ihm bestimmt gefallen. Das sind schon einfach irgendwie geile Konstellationen.
Die einzige, die für mich wirklich krass nervt, ist halt, weil sie eben gar keine Verwandlung zeigt und immer dieselbe ist und immer für mich auf dieselbe Art und Weise nervig ist, ist für mich Franzi. Also ich finde das... Ich hatte gar keine Begeisterung dafür, für diese Art, dieses Piepsige und ich weiß auch nicht warum, also wie um alles in der Welt hat sie diesen Staffeltrailer geschafft, welches Preisausschreiben hat sie gewonnen, dass sie da mit Paul Janke da irgendwie per Anhalter da irgendwie bis ins Haus fahren durfte.
Ich glaube, sie haben wen gesucht, deren Schauspielskills ungefähr auf einem Level mit denen von Paul sind. Ja. Da hat sie halt gut reingepasst. Und sie sah halt aus wie Barbie. Das hat halt gut gepasst zum Motto.
Ja, stimmt. Ja.
Ich habe nichts gegen Franzi so, aber ich finde, sie ist ein bisschen auserzählt für Dating-Formate. Sie war jetzt schon beim Bachelor. Da war sie die Dominik an seine Schwester erinnert hat. Dann war sie bei Aito und war da ja schon so, ich bin so immer so ein bisschen naiv und ich falle immer auf Fuckboys rein. Und
hey Calvin, knusch mir mal rum.
Ja, genau. Calvin, ich bin doch bestimmt die Einzige für dich, oder? Ja. Ich meine, hatte dann nachher aber auch, das ist ein richtiger Boss-Move, nachher noch was mit Marvin. Das ist eigentlich schon ganz cool. Aber jetzt geht's ja wieder mit der gleichen Geschichte da rein und sagt, ich bin halt die Süße, bin so ein bisschen naiv immer und ich habe mir geschworen, keine Fuckboys mehr und ist dann ja schon wieder so sofort in so einer Dreiecksgeschichte gefangen.
Ja, also das ist genau das. Ne? Immer dieses, ich weiß es jetzt, hab's endlich gecheckt und dann machst du mit Ansage den gleichen Fehler, weil du halt weißt, es hat mich genau in diese Sendung gebracht letztendlich, dass ich immer diese Fehler mache und dieses Image so. Naja, kann man ja auch über Layla in gewisser Weise sagen, aber bei ihr ist es, finde ich, immer noch ein bisschen unterhaltsamer, das Ganze. Dadurch, dass sie sich hier so auf Amir, oder, einlässt?
Ja,
oder?
Amir. Ja. Obstkorb, genau. Amir.
Obstkorb, Amir und dann war ja irgendwann die Sache, dass er von ihrem Türkei-Urlaub erfährt ne? und dann hat er gemeint, oder dann hat sie gemeint, ja, ich hatte da was mit einem in meinem Urlaub da in der Türkei und dann hat der dann gesagt, ja, wundert mich nicht bei dir.
Aber das war nicht Amir, das war Adrian.
Das war Adrian, ja.
Deswegen hat sie sich auch hinterher gestritten mit ihrer BFF Becky, weil ich glaube, das waren Adrian und Khan, von denen das ausging, die ja vorher noch gesagt haben, weil Becky ja meinte, sie hatte im Türkei-Urlaub nichts und mit irgendeinem Typen. Und dann meinten die, also bist du clean geblieben. Und wenn du irgendwie die eine Frau als clean in Anführungsstrichen bezeichnest und dann bei der nächsten sagst, ja, habe ich mir bei dir schon gedacht, ja.
Ja, ich habe es gerade verwechselt, weil diese zwei Notizen genau untereinander stehen. Amir und Layla küssen sich, Franzi ist traurig und danach Layla erzählt, dass sie in ihrem Türkei-Urlaub Sex hatte. Adrian sei nicht überrascht und nennt sie eine liebe Frau. Adrian ist auf jeden Fall auch eine Nummer für sich, weil er ja dann von Anfang an, es ist ja immer dieses spannende Konzept auch mit diesen Wunschzetteln, ne? Also dass es mittlerweile auch so ganz klar gesagt wird, wer so die Wunschperson ist. Und bei Pam hatten wir ja zum Beispiel auch so, dass Khan die Wunschperson da ist. Und bei ihm ist es halt Melissa. So. Und das ist ja auch das Schöne, finde ich, an dem Format, dieses Zweiklassensystem zwischen KandidatInnen und Hauptpersonen. ne, auch gibt. Also sobald da ein Bachelor oder eine Bachelorette dann auch unter diesen KandidatInnen ist bei Bachelor Paradise, dann ist das immer was komplett Besonderes. Und dann ist, du kannst ja dieses Zwei-Klassen-System kannst du ja nicht rauskriegen aus den Leuten. Ne, also das ist ja trotzdem noch was Spannenderes, wenn da irgendwie eine Bachelorette reinkommt. Und ehrlich gesagt, bei mir auch. Ne, dann denkt man ja auch, okay, jetzt geht's hier richtig los, wenn die Melissa da ankommt.
Ja, wobei man sagen muss, sie ist ja die erste Bachelorette, die tatsächlich dabei ist aus Deutschland. Ich glaube, Chanel war ja mal Bachelorette in der Schweiz, die war dabei. Adela kommt ja noch, war ja die auch mal noch, Bachelorette in der Schweiz.
Und Promi Big Brother, Veteranin.
Ja, natürlich, genau. fast in love mit Betonmischer, aber mit hat Mischer, dann noch nicht geklappt. Aber die ist natürlich, wenn da halt irgendwie, wenn man weiß, da kommt eine Frau rein oder, ich glaube, ein Bachelor war noch nie dabei und kommt auch nicht. Aber
doch,
wenn
doch,
du weißt,
doch, da doch,
kommt,
doch.
Echt?
Ja, ja,
ach, ja, stimmt, der
Oliver,
der oder? Ja, stimmt, doch, genau, der war ja schon da, den habe ich schon wieder verdrängt. Und diese Staffel kommt ja auch noch ein Bachelor aus der Schweiz.
Panik, oder? Nee, Quatsch. Nee,
Panik ist
Panik
doch,
war beim,
Panik war beim Boxen. Ja, genau. Aber es kommt auch der Schweizer Bachelor, doch, das war Schweizer Bachelor, dem Dreier angeboten wurde.
Der Schwätzler.
Der Schwätzler, genau, der Schwätzler kommt noch. Das, klingt ein bisschen schwäbisch, wenn man das so sagt. Aber ja, aber das ist natürlich irgendwie, wenn man sich denkt, RTL hat sich gedacht, diese Frau ist so begehrenswert, dass wir die als Bachelorette casten und 20 plus Männer um sie buhlen lassen. Und diese Frau, naja, die ist halt eine von 20, die um einen Bachelor buhlen darf. Da denkt man sich ja schon, RTL wird sich wahrscheinlich was bei dem Casting gedacht haben. Ich meine, gibt ja auch die ein oder andere Bachelor-Kandidatin, die hinterher davon geträumt hat, dass das vielleicht ihr Weg zur Bachelorette ist. Da wollen halt alle hin in diese Position. Außer sie finden ihre große Liebe beim Bachelor, dann natürlich nicht. Aber generell schon.
Ich muss jetzt bei Melissa was ansprechen, was ich auch bei einem Mann ansprechen würde. Ich habe ja oft genug auch schon die meiner Meinung nach schiefgegangenen Schönheits-OPs bei Männern angesprochen. Aber also, wenn man mal das Vorher-Nachher von Love Island zu jetzt bei Melissa anschaut, dann also ich weiß nicht, ob das alles so eine ganz gute Idee war. Ich meine, wenn sie happy ist, alles gut, ne? Aber ich finde, die hat es halt wirklich so null nötig gehabt.
Ich meine, sie hatte damals bei Love Island, hat sie ja, glaube ich, auch schon gesagt, dass sie irgendwie ein, zwei OPs hatte. Aber ich glaube, nur Brüste vergrößern oder so.
Ja.
Ich denke mir, Hauptsache, sie ist glücklich. Aber ich denke mir auch, sie war ja damals bei Love Island halt auch, was heißt der Liebling von allen? Sie war nicht nur wegen ihrer Optik der Liebling von allen, sondern weil sie halt eine liebe Person ist. Aber natürlich waren alle gleich so geflasht und so, boah, voll die natürliche Schönheit. Und sie ist ja auch eine schöne Frau und Man denkt sich schade, dass sie sich selber vielleicht nicht so gefühlt hat und gedacht hat, sie müsste jetzt diese OPs machen.
Aber warum denn die Zähne? Warum denn die Zähne? Also die Frau, die ist doch 25 oder 26.
Ja, Kooperation bekommen wahrscheinlich.
Warum um alles in der Welt macht sie die Zähne? Das ist wirklich, ich check das nicht. Also gerade weil diese Reality-Star-Zahn-OPs, die ja wirklich alle dann so super gleich Matthias Mangiapane-mäßig ausschauen. Da gibt es ja keine Zwischenwerte. Das ist ja immer nur von null auf komplett Tic-Tac-Zahnleiste so. Und das ist für mich also wirklich unverständlich. Ich check's nicht. Aber wie gesagt, das ist ja eine sehr persönliche Sache. Und wenn sie sich besser fühlt, dann ist es super in Ordnung. Und ich will da überhaupt nicht. Aber das ist eben nur, weil wir sie damals von Love Island halt kannten. Und wir kennen das Vorher-Bild sozusagen. Und das ist dann immer nur so ein bisschen, ja, wir fanden sie doch alle schon super, also das ist doch,
ja.
Aber genau, sie sich dann vielleicht nicht so ganz, aber es ist halt.
Ich glaube, mein Problem ist halt immer bei diesen Zähnen, denke ich halt immer sofort an diese Kooperation eben, die alle immer haben und wie sie dann immer Werbung dafür machen und wie sie sich dafür begleiten lassen, wie sie gesunde Zähne abschleifen lassen, um sich Veneers draufsetzen zu lassen und sowas irgendwie, und dann hat das irgendwie gleich immer so einen shady Beigeschmack für mich. Muss gar nicht sein, dass es bei ihr der Fall war, vielleicht hat sie das auch ohne Kooperation aus freien Stücken gemacht und gesagt, Mensch, meine Zähne haben mich schon immer gestört, aber ich finde halt diese ganzen schneeweißen Kauleisten alle so zu sehen eher ein bisschen unheimlich als schön.
Ich auch, naja. Auf jeden Fall, Adrian steht auf sie und lässt dementsprechend Rebecca, so ein bisschen links liegen, was bestimmt auch noch weitergehen wird. Wahrscheinlich jetzt schon, also wir haben nur eine Folge gesehen, es gibt ja dann die Nacht der Rosen, die Männer entscheiden. Und ich denke mal, also das wäre schon sehr absurd, wenn Melissa rausfliegen würde. So.
Ehrlich gesagt, glaube ich das schon, weil ich bin, ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie kurzzeitig mich ein bisschen hyperfixiert habe auf Bachelor in Paradise. Aber ich habe den Staffeltrailer mir öfter mal angesehen.
Ja, und das ist wirklich so. Auch, ne? Da kommt sie kaum
vor. Ich habe auch, ja, und ich habe auch durchgerechnet, wie das aufgehen müsste, wer wen wählt. Und wenn man sich anguckt, wer im Trailer halt noch aufgetaucht ist, wer nicht aufgetaucht ist und wer jetzt noch da ist, um wen zu wählen, dann sieht es tatsächlich für mich so aus, als würde Melissa wahrscheinlich schon fliegen.
Das ist ja kein gutes Planen, ne? Also.
Nee, weil ich meine, gerade Melissa war, haben sie natürlich zu Anfang reingeschickt, weil eben Adrian jetzt gerade, es lief gut mit Rebecca und dann hat er geäußert, ja, Melissa würde ich mir wünschen und da dachten sie sich wahrscheinlich, ja, geil, schicken wir sie jetzt gleich rein und sorgen für ein bisschen Dreiecksgeschichte und so. Hat dann ja auch geklappt. Rebecca war dann ja auch völlig fertig, dass er eventuell eine Frau, die einen Tag da ist, wählen könnte, anstatt einer Frau, mit der er seit 2 Tagen was ganz Besonderes hat. Aber ich meine, sie hatte dann auch einen tollen Auftritt und so und man hat ja auch gemerkt, ich meine, die kommt ja auch gut an und waren ja auch fast alle irgendwie interessiert daran, mal mit ihr zu sprechen, aber ich befürchte tatsächlich, dass sie wahrscheinlich rausfliegt, außer sie schicken jetzt noch in der Nacht der Rosen irgendwie noch ein paar neue Männer dazu, aber selbst dann wird sie wahrscheinlich keine große Story haben, aber ich habe auch im Trailer Cecilia, habe ich glaube ich auch nur einmal von hinten gesehen, was ich auch super schade finde, wenn man die irgendwie gar nicht sehen würde, also da habe ich sogar Steffen öfter gesehen im Trailer.
Und eine mit verstellter Stimme, ne, hat man auch irgendwie gehört, so Mars-Singer-mäßig. Ja, ich auch dachte, was ist denn jetzt los, wer soll denn das sein? Dann gehen wir weiter bei uns sonst so zu Promi Big Brother, oder? Also da war ja auch zumindest etwas zu sehen, was wir schauen konnten und auch geschaut haben, nämlich Promi Big Brother, die Penny Challenge. Da ging es ja darum, eine Wildcard zu gewinnen, beziehungsweise eigentlich gar nicht, ne? Weil eigentlich ging es darum, sich die besten Chancen auf eine Wildcard zu erspielen, was am Ende komplett umsonst sein könnte. Und man hat sich dann 2 Stunden lang einfach eine Show angeschaut, die wirklich mit billigsten Mitteln da zusammengeklöppelt wurde. Ja. Also in irgendeinem Hinterzimmer, ich weiß auch nicht, was da konkret der Plan war. Und dann war da Aaron Troschke, der da 12-mal dieselben Gags erzählt hat. Und Leute, die so geht so motiviert waren, gefühlt auch. Und diese Spiele dann auch wieder. Also wirklich, ne, du hast eine neue Staffel, ein neues Format, Penny Challenge. Und dann erstes Spiel. So, und jetzt geht's darum, wir spielen es 5-mal Puzzeln. Und ihr spielt 5-mal das scheiß selbe Puzzle, was als TV-Zuschauer einfach nur scheiße ist. Ja. Ein Puzzle ist einfach Kacke zum Zuschauen. Wenn es nicht in übermenschlicher Lebensgröße da, wie beim Sommerhaus zum Beispiel. Aber
und ansonsten, in 10 Meter Höhe.
Dann in 10 Metern Höhe dabei. Oder mit Schlotze über dem Kopf oder alles. Mach's irgendwie, aber mach's nicht so. Die Promi Big Brother Staffel könnte nicht passender anfangen, auf jeden Fall.
Nee, ich musste auch sofort daran denken, wie es letztes Jahr bei der Staffel ein Final- oder Halbfinalspiel in der Arena war, als sie so einen Faden einfädeln mussten durch Nadelöhren. Ja, ja. Und das war ungefähr das Entertainment-Level von diesem Puzzle.
Also ich werde auch niemals das Spiel vergessen, als sie mit der, ich weiß nicht, was in der Nadel oder was, Messer dann auf diesen Ballon einstechen mussten und da kam dann Schlotze raus, überraschenderweise.
Ja. Ja, wo sie so die Schichten von diesem Ballon abziehen muss. Ja, das war so ja, also das war ja zumindest so, also wäre ich da hätte ich da Tickets gehabt für den Abend da live zu sitzen, hätte ich mich da immerhin noch ein bisschen weniger geärgert als bei so einem Nadelöhr, wo du wahrscheinlich, wenn du ganz hinten sitzt, null erkennen kannst. Mal abgesehen davon, dass du auch gar nichts erkennen willst. Und ich glaube, ähnlich hätte ich mich auch gefühlt, hätten die jetzt in der Arena gepuzzelt.
Ja, jetzt musst du mir nochmal helfen. Wer hat sich am Ende den Vorteil für die Wildcard jetzt da erspielt? Also es waren Luis.
Es war ja super kompliziert. Ich habe es auch erst überhaupt nicht gecheckt. Ich war wie Marco Cerullo, der hat es auch nicht gecheckt und ich habe es auch nicht gecheckt. Erste Runde war ja in 3 Teams wurde gepuzzelt. Jeder, der diese Runde gewonnen hatte, war der Teamkapitän und durfte sich danach ein Team zusammenstellen. Gewonnen haben da glaube ich Marco Cerullo, Lena von Love Island und Temptation Island und Prominent getrennt, der Nachnamen ich gerade nicht aussprechen kann oder nicht kenne. Shirova, die singt jedenfalls auch ganz schön. Und letzte Runde hatte der andere Marco, der
Marco Strecker, glaube ich heißt.
Genau, der mit den lustigen Mutti-Witzen, der hatte.
Und der das Jeremy Fragrance Gedächtnis anhatte.
Genau, und dann ging es schon mal los, dann durfte sich jeder dieser Team-Captains sein Team zusammenstellen, was komplett bescheuert war, weil jeder hat nacheinander gewählt. Das heißt, Marco, also der zweite Marco, hatte am Ende, musste halt die nehmen, die übrig waren. Der konnte niemanden wählen. Weil das war irgendwie schon mal erstes bescheuerte Idee, die sie hatten. Und dann ging es darum, dass sich jetzt eines dieser zusammengewählten, also von den Team-Captains gewählten Teams, konnte sich jetzt einen Vorteil erspielen, dadurch, dass sie einen Werbespot gewinnen können, der dann bis Sonntag regelmäßig auf Sat.1 zu sehen ist, in dem die drei quasi dann halt Sendezeit haben und man sie sieht. Und dadurch können sie sich einen Voting-Vorteil verschaffen. So in der Theorie.
Ja, danke.
10% der Stimmen oder sowas. Ja, ich
bin auf den
10% der Stimmen.
Ja, diese Erklärung hat halt auch gefühlt 40 Minuten eingenommen von dieser Show an sich schon. Ja, und es war dann am Ende, wie gesagt, Luis war dabei in dieser Gewinnermannschaft. Du hast ja das Team gerade beschrieben.
Ich überlege gerade, Luis, Lena und Sophie, waren das die drei, die nachher im Gewinnerteam waren? Ja, genau, die drei. Die haben jetzt, die werden jetzt, ich denke mal, man hat ja zwischendurch, man hat immer so ein Zwischenergebnis gesehen. Laut denen war die Top 3, Platz 1 mit großem Abstand Matthias Höhn, bekannt aus Berlin Tag und Nacht und Prominent getrennt und TikTok. Platz 2 war Marco. der Mutti Marco. Und, dessen Namen habe ich schon wieder vergessen.
Marco Strecker.
Oh, Marco Strecker, ja. Eigentlich auch ganz sympathisch. Und dritter war dann Nicola.
Ja, also ich brauche alle drei nicht, ehrlich gesagt.
Nee, also ich habe im Gefühl, es wird sich nichts viel an diesem Voting-Ergebnis ändern, weil eben Marco und Matthias halt einfach bei TikTok und Co. einfach gut ankommen und deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt dieser Clip mit Luis und Co. noch was retten wird. Ich muss aber sagen, tatsächlich, also Marco fand ich halt sympathisch und ich glaube, Matthias ist der, den ich mir tatsächlich am ehesten im Haus vorstellen könnte aus dieser Runde.
Ja, und der weiß auch irgendwie gefühlt sehr viel über Promi Big Brother und der ist so ein bisschen auch Fan, so habe ich das Gefühl gehabt irgendwie. Und das konnte ich mir auch dann noch einigermaßen gut vorstellen, aber ist jetzt niemand, den ich jetzt unbedingt in diesem Haus brauche, so damit die Staffel was wird. Ist aber in diesem Panel jetzt die Frage, bei wem das so wäre. Also wie gesagt, ich sehe am meisten Potenzial bei Lena, aber das, glaube ich, kann man vergessen.
Mal schauen. Ja, ich bin da ja auch nicht. Also bei Lena bin ich jetzt nicht so interessiert. Die habe ich jetzt schon in drei Formaten gesehen und im Keim hat sie mich großartig begeistert. Ich brauche sie jetzt nicht noch in einem vierten sehen. Und Nicola, weiß ich jetzt auch nicht, warum der auf der 3 gelandet ist. Ich weiß auch nicht, ob der so viel Entertainment-Wert bietet. Schenko hätte ich mir jetzt noch ganz lustig vorstellen können. Der wirkt ja irgendwie super verpeilt. Aber ich weiß nicht, ob das nachher im Haus so gut geworden wäre jetzt hier unser Bachelor in Paradise Traumpaar Marco Cirullo und Christina Grass.
Wenn dann Christina alleine.
Also jetzt Marco gegönnt, weil er halt im Dschungel so schnell rausgeflogen wäre, aber ich glaube, Christina wäre definitiv die unterhaltsamere in so einer Runde.
Und, ja. Wir hatten ja noch andere Kandidatinnen, die in dieser Woche bekannt wurden, die schon safe einziehen dürfen und nicht erst durch die Qualifikation müssen. Und zwar Patricia Blanco, Dominik Stuckmann und die Lara Kruse. Die Lara Kruse ist die Frau von Max Kruse, dem Fußballspieler.
Patricia Blanco, die hat man ja schon beim Dreh für den Trailer erwischt. Deswegen keine große Überraschung. Dominik Stuckmann, auf den freue ich mich aber, weil das ist irgendwie so der einzige Bachelor, der so ein bisschen Trash-Potenzial hat, finde ich. Mal sehen, ob das außerhalb des Dating-Kontexts funktioniert. Die Lara Kruse kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ina Aogo, wenn man jetzt so eine vergleichbare Spielerfrau irgendwie hätte, die in den letzten Jahren dabei war, hat mich jetzt nicht so begeistert. Aber vielleicht ist sie ja ganz, ganz gut drauf, wer weiß.
Also Ina Aogo habe ich aus dieser Staffel noch mit am besten in Erinnerung, ehrlich gesagt. Also die hat schon so ein paar Sachen auch geliefert da, als sie sich damit hier, wie heißt der Paco hier, ne?
Ramsch-Paco. Ja, genau.
Ramsch-Paco. So
nicht Aito-Paco, sondern nee. Ramsch-Paco.
Ramsch-Paco, genau. Also da gab es so ein paar Sachen immer mal wieder, aber war jetzt auch nicht die große Kanone. Aber jetzt die Lara, ich kenne sie so ein bisschen von TikTok-Clips, weil Max Kruse eben häufig mal schon so Home-Stories gemacht hat, wie dann irgendwie Aaron bei ihm zu Hause ist und dann ist da auch irgendwie die Lara immer am Start und so. Die ist schon. Also die ist auf jeden Fall, die hat auch immer so gesagt, sie hat was gegen andere Spielerfrauen und ist will auch gar nicht so in diese Tasche da irgendwie so rein, weil sie ist da irgendwie total untypisch und sie will auch nicht so bezeichnet werden und bla bla bla. Und das fand ich immer ganz gut und die ist schon auch laut und selbstbewusst, aber ich glaube, dass du als, muss man gar nicht Spielerfrau nennen, aber als Frau oder auch als Mann von einer so berühmten Person, die natürlich auch irgendwo durch etwas einigermaßen Seriöses, Max Kruse ist jetzt auch jetzt nicht der allerseriöseste unter den Fußballspielern, aber jemand, der vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, in Deutschland irgendwie irgendwo ein Co-Trainer mal werden könnte oder so, da kannst du, glaube ich, ja, nicht so groß auftreten in so einem Format. Das glaube ich einfach nicht, dass du das willst auch schon. Also es ist nicht mal, dass er es ihr verbietet, sondern einfach, dass du selber das nicht irgendwie möchtest, dass er da irgendwie Schaden davon nimmt.
Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich bin gespannt, weil sie ist für mich halt so eine komplette Wildcard, weil ich gar nicht weiß, was sie wohl machen wird. Und deswegen bin ich mal gespannt, was dabei bei rauskommt. Also ich finde es auch geil, dass die jetzt, sie haben ja im Zuge mit den neu bekannt gegebenen Kandidaten ja auch diesen kurzen Trailer veröffentlicht, wo man im Hintergrund ja schon diese ganzen Schnipsel sehen kann von den anderen Kandidaten. Sehr spannend, da sind ja auch schon einige Namen im Umlauf.
Ja, was hast du da rausgelesen? Weil ich habe auch mit Nathalie so ein bisschen hin und her geschrieben und wir, also es wurde ja zum Beispiel über Matthias Mangiapane auch geredet. Dieser eine Mund da, der schaut ihm schon ähnlich, ne?
Ja, kann man nicht anders mittlerweile sagen. Mittlerweile gibt es ja auch einige Stimmen, die sagen, es ist nicht Hubert, sondern es ist nicht Matthias, sondern Hubert. Und jetzt denke ich mir, mein Traum wäre beide. Das finde ich eigentlich, das finde ich ganz geil. Aber ich weiß nicht, das Einzige, was, weil ich finde auch, der Mund sieht aus wie Matthias. Also schon sehr. Und ich fände es irgendwie, wäre ein bisschen komisch, weil halt ja einen Monat später schon Forsthaus Rampensau startet, wo er ja mit dabei ist, dass es halt sehr nah beieinander ist. Aber fände ich auf jeden Fall gut. Dann man hat, Paulina Newbers hat man halt eindeutig erkannt. Das war ja auch schon vorher klar, weil die ja auch zum Trailer-Dreh zufällig vor Ort war.
Tachi Mavo, ne?
Ja, habe ich auch noch. Man hat das Tattoo, glaube ich, erkannt oder so. Also auf jeden Fall. Tachi-Tattoo von Tachi Mavo, was natürlich pikant wäre, weil er und Paulina ja eine Geschichte verbindet nach Ex on the Beach. Ja. Und das wäre halt irgendwie so ein typischer Move, den Promi Big Brother bringen würde. Könnte auch ein bisschen in Richtung Kampf der Reality Stars gehen, aber so zwei Ex-Partner zusammen, das ist dann doch eher Promi Big Brother Move. Ja, würde ich sagen. Und dann gibt es da noch Gerüchte, die habe ich jetzt beide nicht erkannt auf dem Bild, aber Ron Bielecki angeblich wird ja hochgehandelt und Alicia Ava von DSDS, die ja jetzt eine große Karriere als Musikerin und Podcasterin und so führt, bei der ich mich wundere, wie ich mir jetzt gehen soll, weil Ramon Wagner hat wohl irgendwie sowas gepostet, was darauf hindeutet. Und Ramon weiß eigentlich sowas, deswegen vertraue ich ihm da, dass sie wohl sehr safe mit dabei sein soll. Aber sie ist 2 bis 2 Tage vorher noch mit Elif zusammen auf Tour. Und da frage ich mich, wie das geht, logistisch und gesundheitlich und überhaupt, wenn du gerade erst mit Elif auf Tour warst, dann gehst du doch nicht danach zu Promi Big Brother. Ja, und ansonsten hat man auf diesem Bild ja noch einmal sehr, sehr schmale Lippen und einmal sehr volle Lippen gesehen. Ja. Und bei den sehr schmalen Lippen, die sahen schon verdächtig aus nach dem Helena Fürst Lippenstift. Was ich weiß nicht, die hat eigentlich gesagt, sie zieht sich zurück aus dem Reality-TV.
Ja, Nathalie hat auch gemeint, dass sie das sehr stark überprüft hat und für sie sind es nicht die Helena Fürst Lippen, aber
Die eine Lippe ist etwas voller als die Lippe von Helena Fürst. Ich habe mir es auch angesehen. Ich weiß nicht, ob man uns in die Irre führen möchte, weil sie halt auf einem Foto genau denselben Lippenstift trägt oder genau dieselbe, eine ähnliche Farbe, ob man uns damit in die Irre führen möchte. Auf jeden Fall sieht es aus wie der Mund einer Frau, die wahrscheinlich über 50 ist und gerne bunte Lippenstifte trägt.
Ja, ich habe dann auch gesagt, weil seit Jahren ist ja schon Thorsten Legert immer wieder gehandelt worden und das wäre dann auch so ein Move, ne? Helena und Thorsten jetzt wieder hier reinzuschicken. Ja. Nach dem letzten Jahr sehr stark Ibis geprägt, ja auch gewesen mit Menderes, Jay Khan, Michaela und so. Das wäre auch so ein Move, den ich ihnen zutrauen würde.
Ja, stimmt. Das wäre lustig. Muss ich mir das Foto nochmal angucken, weil ein Thorsten Legert-Typ habe ich jetzt noch gar nicht erkannt, glaube ich.
Ja, aber da waren auch nicht alle ganz, drauf, ganz oder? Geil.
Ja, ich glaube, es waren ja auch einige so doppelt und gespiegelt und deswegen, meistens sind ja Promi Big Brother, sind ja immer unendlich viele Kandidaten, irgendwie 100 Stück oder so. Deswegen, bei den vollen Lippen, da bin ich relativ ratlos, weil das könnten viele Frauen sein. Für mich sieht es am ehesten aus wie Nicolette Mademoiselle Nicolette hieß sie, glaube ich, früher immer auf Instagram, die auch so Comedy und so macht.
Es kann ja jeder sein. Das ist das Schöne bei Promi Big Brother. Es kann von irgendwie Bundesverkehrsminister bis Diskuswerfer über Ex on the Beach Teilnehmer alles Mögliche sein. Und deswegen, das finde ich immer sehr schön. Ich freue mich drauf. Und auch die Penny Challenge hat es mir jetzt nicht so versauen können, diese Vorfreude, ehrlich gesagt.
Nee, also ich bin gespannt. Ich freue mich auch drauf, wenn der weitere Cast bekannt gegeben wird. Was man jetzt so, also was jetzt schon bestätigt ist oder was so an Gerüchten kursiert, klingt auf jeden Fall mal wieder nach einer Promi-Big Brother-typischen Mischung, die eigentlich ganz geil sein könnte. Dachte ich mir letztes Jahr auch. Ist nicht so 100% aufgegangen, aber könnte dieses Jahr vielleicht klappen.
Ja, und dann haben wir ja auch noch in dieser Woche den Start des Promi-Büßens im Fernsehen bei ProSieben. Und da wollen wir wirklich nicht über viel reden, aber wir wollen über eine Sache ganz kurz reden, weil sie mir schon relativ früh bei TikTok reingespült wurde und da habe ich mir das mal angeschaut, die kompletten 10, 11, 12 Minuten oder so, nämlich die Runde der Schande von Yvonne Wölke. Die von Bauer Patrick überspringen wir jetzt mal, die war auch in dieser ersten Folge, aber die Runde der Schande von Yvonne Wölke. Ne? Wir haben den Cast haben wir schon hier x-mal durchgesprochen. Das einzige Interessante ist ja wirklich eigentlich das und das haben sie jetzt blöderweise in Folge 1 auch noch gepackt. Deswegen wird der Rest der Staffel, glaube ich, auch an mir vorüberfliegen. Aber wie gesagt, Runde der Schande heißt ja, Olivia Jones sitzt dir gegenüber und haut dir alles ins Gesicht, was du verbrochen hast. Was bei Yvonne Wölke witzigerweise relativ schwer ist, da richtig was rauszuholen, weil also eigentlich offiziell hat sie nichts falsch gemacht. Mhm. Die einzige Art und Weise, wie du ihr was vorwerfen kannst, ist quasi auf der Metaebene sozusagen aus diesem Nichts viel gemacht zu haben. Von wegen, du drängst dich in die Öffentlichkeit, du bist öffentlichkeitsgeil, Hauptsache Schlagzeilen. Und das war auch die Hauptsache, was dann passiert ist. Da wurden dann irgendwie nochmal die Fotos gezeigt, wie sie Peter dann im Arm hatte, da in diesem Aufzug und so. Und dann auch diese ganzen Instagram-Stories gegenüber Iris Klein.
Ja.
So, und dann wurde schon aufgebaut, Iris Klein, Iris Klein, Iris Klein. Und dann kam es zu dem Moment, dass Iris Klein live zugeschaltet wurde. Und das ist natürlich schon was man sich dann, also was wirklich krass ist, dass sie das geschafft haben irgendwie, als Promi-Büßen so.
Ja, ich denke mal halt auch einfach, weil Olivia und Iris ja gut befreundet sind und Iris wird sich dann schon gedacht haben, wenn sie da eine Person sitzen hat, die auf ihrer Seite wahrscheinlich ist, dann bin ich dabei. Ja. Und sie war dann ja auch sehr souverän eigentlich.
Iris?
Ja.
Oder?
Ja, Iris. Yvonne war so mittelsouverän, sagen wir es so.
Also ich weiß nicht. Ich finde, Iris war natürlich gut vorbereitet, ne? Kann man nicht anders sagen. Sie hat diese ganzen Zitate noch drauf gehabt und so. Aber ich fand jetzt auch weiterhin, dass Yvonne jetzt nicht die allerschlechteste Figur dabei macht, weil am Ende hat sie halt leichtes Spiel zu sagen, das stimmt so nicht, du verdrehst alles und wir haben ja gar nichts gemacht. So. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch die Geschichte im Grunde, dass da nicht viel passiert ist.
Ja, also
ich glaube aber auch die Geschichte, dass sie natürlich möglichst viel draus macht. Aber das finde ich jetzt auch nicht so, also in diesem Promi-Zirkus auch nicht so verwunderlich. Also ich meine, Iris Klein macht auch aus allem eine große Sache. So.
Ja, also. Im Prinzip sind die ja irgendwie beide auf einem ähnlichen Wege, was sie sich dann ja auch nachher noch gegenseitig irgendwie an den Kopf geworfen haben, auf ähnlichem Wege in die Schlagzeilen geraten, nämlich über andere, ein bisschen bekanntere Leute. Und da nehmen die sich vielleicht gar nicht so viel. Ich meine, das Ding ist, es gab jetzt natürlich nicht, wir verfolgen diesen ganzen kleinen Krieg, wie man ihn ja mittlerweile gerne nennt, ja jetzt alle schon seit fast einem Jahr. Und ich war da auch immer sehr invested drin und fühle mich als Ehrenmitglied der Familie Klein mittlerweile. Und es war natürlich dann einfach spannend, diese Gegenüberstellung nochmal zu sehen. Man hat natürlich jetzt, also man ist eigentlich genauso schlau wie vorher, weil man weiß eigentlich jetzt immer noch nicht, was ist jetzt die Wahrheit, was ist nicht die Wahrheit. Weil ich glaube durchaus, was stimmt, ist, ja, Yvonne möchte gerne in die Öffentlichkeit, ist nicht verwerflich. Und ja, Iris ist sehr eifersüchtig. Das sind die zwei Dinge, wo ich sage, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Das ist so. Punkt.
Und Olivia Jones wirkt da so als Mischung aus Anne Will und irgendwie so, die ist ja da auch dann so super ernst auch, das immer sein, so, was mich immer so irritiert, weil, dass sie das selbst wirklich so alles so super schlimm findet. Ich meine, ja, sie ist mit Iris befreundet, aber ich glaube, die macht sich doch da auch einen Spaß draus heimlich und lacht da hinter den Kulissen drüber, dass das jetzt alles da so ein riesen Zirkus aufgebauscht wird. Also das ist doch
so
skurril, dass man da so ein riesen Ding aus dieser Nummer weiterhin macht. Es ist natürlich so, es zieht weiterhin, die Leute interessieren sich, die werden auch bestimmt diese erste Folge Promi-Büßen reinschauen und werden dann am Ende da mit dem Finger auf eine von beiden zeigen und dann sich da freuen, aber ich tue mir da schwer, jetzt am Ende zu sagen, also diese, von diesem Büßenball völlig abgesehen. Also du musst dann irgendwie, weiß nicht, 32.000 Schritte rennen oder so, ist ja die Aufgabe für Yvonne. Wow, so. Aber auch ansonsten, ich finde nicht, dass da jetzt irgendwas geklärt ist, dass irgendwie wir jetzt mehr wissen als davor, dass irgendwie jemand jetzt was eingesehen hat, dass sich jemand entschuldigt hat oder dass wir jetzt irgendwie mehr wissen in dieser ganzen Nummer. Das ist alles nicht passiert und das ist deswegen auch so, dass man nicht wirklich weiß, wie man jetzt damit umgehen soll.
Also ich fand es super lustig irgendwie, weil es alles so skurril war einfach. Sie ist ja von vornherein an diese Show gegangen und sagte, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich hier bin, was ich zu büßen habe, weil ich habe ja nichts falsch gemacht. Und dann
aber
kam,
trotzdem bist du da. Ja, so. Das war ja auch Teil des Vorwurfs.
Ja, eben. Und das ist ja irgendwie, ja, es ist halt so skurril. Erst kam dieses Gespräch mit Iris Klein, wo halt beide auf ihre Meinung beharren. Iris sagt, du hast meine Ehe zerstört und meinen Mann weggenommen. Sie sitzt da und sagt, da lief nichts mit Peter, da läuft immer noch nichts mit Peter. Iris Klein sagt, du warst bei Peter auf dem Zimmer. Wir wissen, muss stimmen, weil Jamilas Tochter auf der Straße schlafen musste und so weiter und so fort. Und dann diese Nachrichten, die hin und her gingen, wo ja auch Yvonne hat für alles ein Argument. Iris hat immer noch einen, den sie draufsetzen kann. Und am Ende ist es dann halt so, um mein Lieblingszitat ins Spiel zu bringen, da konnte Iris dann nur noch sagen, nimm dich mal nicht so wichtig, du Meergesicht. Und dann ist auch immer noch nichts geklärt. Dann hat Yvonne einfach nur Futter für ihr, ja, Iris beleidigt mich ja ständig, da muss ich kontern. Und dann ist dann ja auch Olivia nachher umgeschwenkt, weil sie festgestellt haben, okay, wir locken hier jetzt kein Geständnis irgendwie aus ihr raus, wo sie reumütig unter Tränen zugibt, ja, es ist alles genauso passiert, deswegen probieren wir es jetzt eben nochmal mit dem Punkt, du willst unbedingt Fame. Und das fand ich aber dann einen ganz geilen Move, als Olivia dann auf einmal sagte, so mit ganz dramatischer Musik und alle anderen Kandidatinnen, die zugesehen haben, sich die Hände vors Gesicht geschlagen haben vor Schock, als sie sagte,
das ist auch so geil,
du hast mir mal eine Sprachnachricht Januar 2022 geschickt und sie wollen wir uns jetzt zusammen anhören und Yvonne dann deutlich sichtbar nervös wurde, aber gesagt hat, ja, hören wir uns an. Auch das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Also,
nee.
Sie hat ja in der Sprachnachricht nicht nur gesagt, hi, ich bin Yvonne, ich bin ja jetzt gerade hier Begleitung von Janina im Dschungelcamp und ich finde, es geht immer nur um die Camper und nie um die Begleitperson und ich würde halt voll gerne mal zur Stunde danach und ich würde auch selber mal gerne ins Dschungelcamp und kannst du mich nicht mal einladen zur Stunde danach, wo ich mir denke, ja, ist jetzt vielleicht ein ungewöhnlicher Weg, aber ist jetzt per se nichts Schlimmes.
Ich finde, dieser Teil hätte damit enden sollen, dass Olivia Jones dann nochmal eine Schlagzeile rauskramt und zwar, die Yvonne Wölke macht bei Promi-Büßen mit. Ja. Und das hätte man ihr dann auch nochmal um die Ohren knallen müssen, um diese Absurdität nochmal zu vollenden. So, dass man ihr vorwirft, in dieser Show jetzt auch drin zu sitzen, wo es ja nur um diese Nummer geht, dann wäre alles, glaube ich, das Universum explodiert einfach.
Dann wäre Dani Büchner hinten, die ist ja eh schon irgendwie, war gefühlt schon kurz vor dem Kollaps, die wäre einfach nur noch hinten drüber gefallen, weil irgendwann kommt man nicht mehr mit.
Naja, also so viel zum Promi-Büßen. Also viel mehr wird es da, glaube ich, nicht mehr von uns dazu geben zu dieser Staffel. Also um Jürgen Trovatus Runde der Schande zu sehen, müsst ihr irgendwie beim anderen Podcast reinhören, glaube ich. Also zu sehen, müsst ihr bei Joy natürlich reinschauen und um darüber reden zu hören. Weiß ich nicht, ob wir da die Richtigen dafür sind.
Ja, was die anderen Kandidatinnen verbrochen haben, das haben wir hier, glaube ich, alle schon mal besprochen. Das kann man nachhören. Ja. Und dann weiß man doch ungefähr, was einen erwartet.
Dann, du hast es schon angesprochen, Forsthaus Rampensau, ne? Also Matthias Mangiapane und seine Mutter Dagmar sind dabei. Ab 8. Dezember bei Join. Und sie joinen damit Erkan und Stefan, Jasmin Herren und Philipp Bender und Gina, Lisa und Elsa, die ja schon bekannt waren seit letzter Woche. Das ist eine gute Nachricht, dass die beiden dabei sind, weil das stelle ich mir sehr unterhaltsam vor mit den beiden. Mhm. Ansonsten noch dabei Sam Dillon und die selbsternannte 50-plus-Sinfluencerin und Mutmacherin Nadine Nana Mireh. Das ist der komplette Titel, der hier dabei stand.
Ich kenne sie nur als Oma Nana, aber okay.
Oma Nana, genau. Ja. Ja. Dann noch dabei Kevin Flocke Patzer und Diogo Sangre. Jada und Jolina Carabas, a.k.a. die Töchter von Dani Büchner. Natascha und Beverly aus der neuesten Staffel von Beauty and the Nerd. Und Cedric und Hannah Annika aus Instagram, die sich ja gefunden haben bei Ex on the Beach. Cedric war natürlich im Big Brother Haus und war auch schon im ja sehr artverwandten Format bei Couple Challenge. Ne? Also da, er hat ja schon mal so ein Format durchgemacht. Also das sind die Leute, die jetzt hier ins Forsthaus ziehen und das ist auch eine wilde Mischung, finde ich, oder?
Ja, also ich habe schon, es gab ja vor ein paar Monaten schon mal die ersten Gerüchte, wer alles einzieht und ich glaube, es hat auch alles übereingestimmt, bis auf Jasmin Herren und ihren neuen Partner.
Und, ja, damals hieß es auch noch, dass Yasin und das war, ja, gab's auch mal kurz.
Stimmt, da wurde gemutmaßt, weil, aber das war dann ja Good Luck Guys, das berühmte Format mit den Fotos aus dem Bus mit Yasin und Dingens. Und Dominik, stimmt, Fotzen Dominik, ja, nicht zu vergessen. Und das ist, es ist halt eine geile Mischung. Also ich hoffe, und wir kennen ja Forst aus Rampensau, das Pendant aus Österreich, das Original aus Österreich. Das ist ja doch auch sehr wild. Und ich bin gespannt, ob man so ein bisschen was von diesem Spirit übertragen kann auf die deutsche Fassung, weil mit dem Cast könnte das ganz geil werden.
Ja, ich hoffe, dass die richtigen Sachen hier in Deutschland adaptieren und nicht irgendwie den Rassismus, der da
der da jede Staffel vorkommt irgendwie.
Ja, und irgendwelche kompletten Ausraster und Aussetzer und nicht reagiert in der Redaktion und so. Das
aber es darf gerne wer nackt durchs Haus laufen.
Das darf auf jeden Fall, genau, ja, das darf passieren alles, aber wie gesagt, die richtigen Sachen können sie gerne adaptieren, den Rest können sie in Österreich lassen, aber ansonsten, ja, freue ich mich da auch sehr drauf auf dieses Format. Und das ist ja dann, das läuft dann über die Feiertage, ne? Das kann ja nicht so schnell vorbei sein. Dann 8. Dezember geht's los und dann denke ich mal, dass es das Format sein wird, das über die Feiertage auch läuft. Ich erinnere mich noch an, ich glaube, war es die erste Staffel von Couple Challenge damals? Ich glaube, die lief auch über Weihnachten und das war damals, fand ich irgendwie sehr cool.
Ja,
ich glaube, das war die allererste Staffel in diesem Alpensee da. Ich glaub, und das lief, glaube ich, über die Feiertage.
Ja. Couple Challenge war ja immer so im Januar oder Dezember gestartet. Das kommt hin, glaube ich.
Ja, nee, also die erste Staffel. Die zweite kam dann nämlich sehr schnell schon und das war ja dann diese Winterstaffel da in Finnland und das war dann schon wieder irgendwie nicht mehr zumindest diese Jahreszeit. Das war doch dann irgendwie im Sommer oder so, oder? Ich glaube, das war auch dann so komisch gelegt, dass es irgendwie so ganz weird wirkte, dass da so ein Wintershow kommt. Naja.
Stimmt, eine Wintershow im Sommer macht eigentlich wenig Sinn, aber wäre auf jeden Fall ganz nice, wenn das, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es jetzt irgendwie nur 3 Folgen gibt oder so, sondern dass es dann auch ins neue Jahr rübergeht.
Ja, das wird uns dann noch ein bisschen begleiten, bestimmt, das Forsthaus Rampensau, sehr schön. Ja, du hast auch gerade schon angesprochen, Good Luck Guys ist angelaufen. Meine Vorfreude hält sich echt in Grenzen, als ich die ersten paar Bilder gesehen habe. Und gesehen habe, dass die es noch nicht mal zustande gebracht haben, ein O-Ton-Setting einigermaßen hinzuklöppeln. Also die sitzen da vor einem Greenscreen einfach und das sieht dermaßen scheiße aus. Also wirklich. Und dann auch dieses Nominierungssetting und so, wo sie da einfach nur irgendwelche Baumstumpfen stehen und so. Das ist alles so, also wirklich, Junge, join. Also gebt ihr da mal ein bisschen Geld. Also die müssen mit irgendwas arbeiten können. Also ich meine, ihr habt so viel gespart durch Partyworkers. Also da wurde so viel an einem guten Cast gespart. Es kann doch nicht sein, dass man dann jetzt hier auch nichts mehr zur Verfügung hat. Also
haben alles für Kelvin am Goldstrand ausgegeben.
Ja, auch der Cast, ne, dass dann Yasin zum dritten Mal in diesem Jahr irgendwo rumspringt. Das ist, und dann habe ich jetzt auch wieder dieses TikTok gesehen, wo dann irgendwie Aurelia schon vor der Teilnahme einer Show komplett am Boden zerstört ist. Und ich hasse ja diesen Modus an ihr, immer dieses Weinerliche. Und es liegt wohl daran, dass irgendwie Yasin sie auf dem Weg in die Show betrogen hat. Die hatten davor was. Und dann hat er irgendwie im Flugzeug, hat er ihr irgendwie diese Melissa, glaube ich, heißt sie, ne, geküsst oder irgendwie sowas, während er ihr in die Augen geschaut hat, also Aurelia. Und sie ist dann schon auf dem Flug irgendwie komplett in Tränen ausgebrochen. Und ich denke mir so, kein Bock, Mann, kein Bock.
Das ist ja wild. Das hieß ja immer, die seien nur befreundet. Melissa ist eigentlich mit Tachimabo mittlerweile am Start. Aurelia hinterher angeblich mit Micha. Also ich meine, das ist kein Dating-Format, ne? Das ist schon so Adventure und Survival und eine Game-Show, oder?
Ja, aber ich habe wirklich Ausschnitte gesehen von Yasin, wie er sich da irgendwie duty-free irgendwie auf dem Flug komplett besäuft und dann halt während des Fluges halt, wie gesagt, da Aurelia, mit der er eben mehr lief anscheinend als nur Freundschaft, da sie betrügt oder was auch immer, wie man das nennt.
Wow.
Dahinter geht.
You can't get the dating show out of Yasin, egal wo er ist.
Nee, und auch nicht den Alkohol, kannst du auch nicht aus ihm rauskriegen. So.
Nee.
Naja, also das dazu, ich glaube, ich werde skippen, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch nicht, was sie sich dabei jetzt denken, dass sie das jetzt, weil du hast jetzt wirklich Promi Big Brother und dann klar, werden sich jetzt vielleicht ein paar Leute Joyn Plus gerade holen für den Livestream. Und das ist ja die Rechnung von denen, okay, dann werden sie bei Good Luck Guys irgendwie auch reinschneiden und dann danach vielleicht hängen bleiben bei Joyn Plus mit Forsthaus Rampensauer oder so. So muss ja für die Rechnung sein, aber ob das aufgeht, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Nee, also da gibt es gerade doch deutlich spannendere Formate, die aktuell laufen. Und es läuft ja auch nicht wenig gerade. Deswegen, ich warte ab, bis sich vielleicht irgendjemand mal dazu erbarmt, es zu gucken und uns Bescheid sagt, ob es sich lohnt.
Ja, macht es mal gerne. Schaut da gerne mal rein leistet God's Work und sagt uns Bescheid. Du hast auf jeden Fall genügend Infos für heute reingebracht. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein an dich, Jana.
Danke, sehr gerne. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Man kann dir in der Zwischenzeit natürlich folgen, überall, wo das möglich ist. Petit Kack ist da dein Spitzname meistens. Mir kann man folgen unter @DennisDerDödel. Und dem Podcast könnt ihr folgen unter @FernsehenFürAlle oder @FernsehenFA unter sämtlichen Plattformen. Ihr könnt uns gerne 5 Sterne geben. Nächste Woche dann eventuell doch, ja, vielleicht ein paar Worte zu Good Luck Guys. Ich weiß nicht. Wir schauen weiter bei Bachelor in Paradise. Geben die Hoffnung mal noch nicht zu schnell auf bei Temptation Island VIP. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir planen jetzt erstmal den Türkei-Urlaub. Und
schauen, ob wir clean bleiben.